Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen ESC Kompakt Live, unserem ESC Kompakt Live Special, denn wir haben heute die Aftershow zu gestrigen ESC 2022 Finale und ihr werdet es alle wissen, wir haben sehr viel zu besprechen. Wahrscheinlich hat es gar nicht jeder geschafft, heute alles mit zu verfolgen. Ich kann das jedenfalls nur für mich sagen. Ich bin heute schon von Turin nach Frankfurt geflogen und habe schon zwei Maschinen Wäsche gemacht, weil ich morgen gleich wieder nach Berlin fahre. Also insofern, ich habe versucht, up-to-date zu bleiben. Duspoa ist, glaube ich, mehr up-to-date und hat auch ungefähr alle halbe Stunde einen neuen Artikel veröffentlicht auf ESC Kompakt. Der hat heute sein Geld mal reingeholt, würde ich sagen. Lange Rede, kurzer Sinn. Es gibt sehr viele Themen, über die wir sprechen müssen. Ich habe mir einige für unsere Tagesordnung notiert. Und wir sind aber natürlich auch sehr gespannt, was ihr für Meinungen und Anregungen in den Kommentaren habt. Deswegen, wenn ihr zum ersten Mal dabei seid, wir freuen uns, wenn ihr mitkommentiert, wenn ihr Fragen stellt, Anmerkungen macht, wenn ihr uns auch korrigiert oder Hinweise gibt, wenn wir was nicht wissen. Soll auch schon ab und zu vorgekommen sein. Genau, ich bin sehr gespannt, was wir heute so alles besprechen werden, worüber wir diskutieren. Und ich bin auch ganz besonders gespannt auf die Meinung meiner Co-Blogger, die heute dabei sind, die ich auch an dieser Stelle sehr herzlich begrüßen möchte. Wir haben dabei mit Mons und Helene Peter. Hallo Peter. Und wir haben auch dabei, der sich schon entstummt hat, deswegen nehme ich ihn als erstes dran, Duspoa, ebenfalls in Hamburg.
Zum Wohle und ich weiß gar nicht, wie man auf Ukrainisch Prost sagt, aber ich sage es mal auf Ukrainisch Prost, auf den Sieg sozusagen.
Cheers. Und wir haben auch dabei Max, der sich einen neuen Spitznamen zugelegt hat, nämlich Max aus dem Schwarzwald. Hallo Max aus dem Schwarzwald, schön, dass du da bist.
Servus, freut mich auch. Und wenn euch unser Video gefällt, dann könnt ihr ihn auch in Zeitlupe anschauen.
Das Video Was? Oder Max aus dem Schwarzwald?
Ja. Das ist ein, sorry, das war eine Slow-Mo-Deep-Referenz. Ich denke immer, alles Spanische, das ich verstehe, versteht jeder aus irgendeinem Grund.
Also eigentlich könnten wir ja auch mit Chanel gleich anfangen, weil ich habe heute den ganzen Nachmittag schon Leute zugetextet zu Slow-Mo. Benni, darf ich am Anfang ein paar Grüße loswerden, weil das habe ich versprochen. Dankeschön. Ja. Also mein erster Gruß geht an den Kollegen Duspoa, der heute wirklich großartig die ganzen Dinge auf ESC Kompakt übernommen hat, die notwendig waren. Na, eigentlich wollten Duspoa und ich heute zu der Eröffnung von Hamburgs neuer Hipster-Bar gehen, die heute Nachmittag begonnen hat, nämlich der Laden heißt Paolas und ist benannt nach der Tochter von Cornelia Poletto. Aber Duspoa hat es vorgezogen, für euch da zu sein und euch die ganzen Breaking News zu zelebrieren, so dass ich allein die Chance hatte, dahin zu gehen. Weshalb ich natürlich kurz berichten will, auch für Duspoa, aber auch für alle anderen. Also es war ein großartiger Nachmittag, wo ich, wie gesagt, lieber Maxi, alle Gäste mit Slow-Mo konfrontiert habe, einschließlich die DJs, den ich gezwungen habe, das zu spielen. Wollte aber noch sagen, ich danke natürlich Conny Poletto, sehr für diesen wunderbaren Nachmittag. Ich möchte auch ganz herzliche Grüße nach Köln schicken zu Stefanie und Dirk, mit denen ich einen größeren Teil des Nachmittags verbracht habe. Und auch nochmal, ich habe nur noch zwei, drei Grüße, auch nochmal ganz liebevoll an Connor und Theo, die mir nämlich den Weißwein, den ich heute Abend trinke, diesen hier aus Südtirol, die mir den empfohlen haben und der ist wirklich erste Sahne. Das Witzige ist, dieser Weißwein wird nicht nur in dieser neuen Hipsterbar, wie gesagt, sie heißt Paolas, ausgeschenkt, sondern diesen Weißwein hatte ich, was für eine Konzidenz, auch schon zugeschickt bekommen von Jens. Und wer ist Jens? Jens ist der Manager von einer Band, die heißt Electric Callboy und die sicher heute auch nochmal Thema sein wird. Insofern, lieber Jens, du hast den gleichen Geschmack wie Cornelia Poletto. Ich trinke auf dich, aber trinke natürlich auch auf alle ESC-Kompakt-Leserinnen und Leser. Mir fällt im Laufe des Abends sicher noch mehr ein, wen ich noch grüßen könnte, aber jetzt erst nochmal mit Umarmung an Dusupin für das, was er heute auf dem Blog gerockt hat.
Ja, das ist sehr, sehr lieb von dir, Peter, aber ich möchte das mal klarstellen, denn ich bin ja erst um 12 wach geworden und um diese Uhrzeit ging es ja bei uns auf dem Blog schon rund und unsere anderen KollegInnen haben da ja schon fleißig geschrieben, veröffentlicht, vor allen Dingen Benny, der ja auch noch zurückgereist ist, also aus Turin. Ich musste mich ja nur aus dem Bett schälen und an den Computer setzen, um dann wieder loszulegen. Also insofern, ich glaube, dieses Lob gebührt definitiv allen und die schlimmsten Hinken und Kommentare waren da ja zu dem Zeitpunkt tatsächlich auch schon rausgeholt, denn wir hatten ja durchaus auch kritischen Content auf dem Blog, der dann ja auch ein paar Trolle zu sich zieht. Das werden wir sicherlich jetzt auch besprechen. Und insofern grüße ich auch alle in die Runde. Freue mich, dass zumindest Benny, das weiß ich, heil zurück ist. Max war ja gar nicht weg. Der war ja genau wie wir online beim ESC mit dabei. Berenike Hoffmann ist auch schon wieder angekommen zu Hause und noch nicht. Okay, hat sie auch geschrieben gerade. Also schöne Grüße an Berenike, wo immer du gerade unterwegs steckst. Möge der Weg nicht mehr so lang sein.
Dieser Weg wird kein leichter sein, würde ich dazu sagen.
Ja, ESC-Bezug, ne? Fabian fragt, hast du geschlafen, Benny? Bist ja direkt zum Flughafen gedüst, oder? Ja, ich habe nicht geschlafen. Ich war bis kurz vor 3 im Pressezentrum, habe dann panisch versucht, ein Taxi zu bekommen, was auch irgendwann geklappt hat. Bin dann zum Hotel, da hatte ich so eine halbe Stunde ungefähr. Das hat dann gereicht, um die letzten Sachen in den Koffer zu schmeißen und sogar nochmal 5 Minuten unter die Dusche zu springen, um mich umzuziehen. Und dann sind wir direkt zum Flughafen gefahren und eben um 6 Uhr schon wieder abgeflogen. Also ich habe natürlich jetzt im Laufe des Tages und auch zwischendurch im Flieger mal ein paar Minuten geschlafen, aber eine richtig entspannte Nacht war es jetzt nicht, sage ich mal. Aber ich will, wenn ihr beiden jetzt schon so eine tolle Vorlage gemacht habt, will ich mich da direkt nochmal anschließen, auch weil es heute ein bisschen stressig und chaotisch war und ich deswegen das jetzt auch noch nicht in unsere Gruppe geschrieben habe, zum Beispiel. Auch von mir aus nochmal ganz herzlichen Dank an dieser Stelle an alle BloggerInnen vor allem erstmal, weil wir das ja als Team wieder alles gestemmt haben und wir heute auch jetzt tatsächlich feiern können, dass wir am heutigen Tag die meisten Zugriffe ever auf dem Blog haben. Und was natürlich mit dem aktuellen Content immer zu tun hat, aber dann natürlich auch all dem, was wir sozusagen in Vorbereitung die ganze Saison über machen und wo jetzt Leute halt dann nach ESC-Acts irgendwie googeln und suchen und dann bei unseren Sachen landen, die teilweise schon Monate alt sind. Genau, das könnte natürlich niemand allein und das machen wir ja immer alle super als Team und deswegen auch an dieser Stelle überhaupt für die letzten 2 Wochen und generell die gute Zusammenarbeit schon mal. Vielen Dank auch an dieser Stelle ganz, ganz öffentlich. Und ich würde aber trotzdem, wir sind jetzt gerade bei 300 gleichzeitigen Zuschauern und ich würde einfach vorschlagen, dass wir mal direkt in die ans Eingemachte gehen, an die Themen. Wir haben ja zwischendurch immer mal wieder auch dann Zeit für das Menschliche und Gefühlige und die ausschweifenden Erzählungen, für die manche Leute auch unseren Stream gucken und andere uns wieder in den Kommentaren kritisieren. Hier aber auch nochmal eine vielen Dank für diese Unterstützung. Und wir haben uns ja auch schon in Turin gesehen. Also schön, dass jetzt offenbar sind auch andere wieder heil zurückgekommen oder zumindest irgendwie gut im Hotel untergebracht oder ähnliches. So, ich will natürlich mit dem allerwichtigsten Thema
Benni, eine kurze Zwischenmeldung. Gefühliger kann es gar nicht werden. Ne? Also ich finde, es gibt keine Obergrenze bei Emotion, Gefühl, ne? Party, bei Euphorie, ne? Weil Das einmal mehr hat der gestrige Tag gezeigt. Das ist das schönste Hobby der Welt. Und es wird noch schöner durch euch, liebe Leserinnen und Leser, und durch die Interaktion, die wir haben. Also das ist so, das ist Share the Moment. Immer noch mein liebster ESC-Moment. Das hat gestern wieder bis zum Anschlag funktioniert. Und ich möchte hinzufügen, danke Chanel. Gerade auch wegen unserer Chanel. Und dann haut es gleich Dusupo raus. Aber Dusupo, ich habe gerade noch mal Chanel zelebriert.
Nee, habe ich. Ich hab nur
er war da, aber er hat sich gehabt.
Ich hab's gehört und es ist natürlich richtig. Wir werden heute auch noch mehrfach, glaube ich, Chanel einbauen können. Denn ich habe ja gerade noch einen Artikel zum Beispiel gepostet, wo Chanel auch einfach gezeigt hat, wie großartig dieser Beitritt war und wie, nicht Beitritt, sondern Beitrag und wie gut eben es doch auch funktionieren kann, wie gut Big Five Länder funktionieren können. Also da gibt es, glaube ich, einiges. Wenn man sich anstrengt, wenn man einfach nicht vom Kopf her stinkt, sondern von unten rum mal aufräumt und durchfeudelt und dann eine Lösung findet.
Aber gut. Benni, ich habe auch in Malik geschrieben, Malik, dein schönster Moment wäre ehrlich gesagt der, als du gemeinsam mit Chanel auf dem Red Carpet gerockt hast. Das nimmt dir keiner, das gilt für die Ewigkeit. Ne? Ich würde mindestens 2 Flaschen von diesem Weißwein dafür geben, um einmal neben Chanel überhaupt zu stehen. Einfach nur zu stehen.
Peter, dann würde ich vorschlagen, komm noch nächstes Jahr mit nach Benidorm oder nach Benidorm, wie wir es ja liebevoll nennen.
Genau.
Max, schon. Max, wenn du es mal irgendwann schaffst, das spanische Fernsehen dazu zu bringen, auf E-Mail zu reagieren. Ich habe ja schon versucht, dieses Jahr da eine Akkreditierung zu kriegen.
Auf was zu reagieren? Im Mail?
Das müssen wir jetzt nicht hier machen, nämlich da geschrieben. Ja, das hat auf jeden Fall funktioniert. Und Peter, ich würde vorschlagen, wir machen dann im Januar 2023, wir gehen ja mal davon aus, dass es wieder ein Benidorm-Festival da geben wird, einen schönen Ausflug dorthin. Das zeigst du, wer das jetzt... Benni hat natürlich schon das Foto mit Chanel. Jetzt sind wir natürlich alle doppelt neidisch. Das heißt auch für die Podcast-HörerInnen jetzt reinschauen bei Minute 12:20. Da zeigt Benni nochmal das Foto von sich und Chanel. Wir sind neidisch, wir holen es nächstes Jahr nach und tanzen mit ihr und ihren Tänzern.
Und beide sehen gleich gut aus. Und das muss man auch erst mal hinkriegen.
So, Peter, du wurdest ja schon gerügt, weil du mir hier ins Wort fällst, ne, in den Kommentaren. Deswegen will ich jetzt tatsächlich versuchen, erstmal will ich Peter Danke sagen, dem anderen Peter. Vielen Dank, Peter. Und auch wir haben uns ja gesehen, wir müssen aufpassen, dass wir nicht doppelt klicken müssen. Nee, auch wir haben uns ja gesehen in Turin und schön, dass ihr alle jetzt wieder zuguckt und dieses ESC-Kompakt-Treffen war wieder, also hat viel Spaß gemacht, weil man echt hier wieder tolle Leute gesehen hat und kennengelernt hat, die man sonst aus den Kommentaren kennt, hier oder auf dem Blog. Ich würde gerne aber doch mit dem, bevor wir zu Peters wichtigen Themen kommen, die ich auf jeden Fall auch auf dem Zettel habe und auf gar keinen Fall vergesse, aber ich glaube, der Situation angemessen ist einfach, dass wir anfangen damit, dass wir über den Sieger sprechen. Das ist, glaube ich, gehört an den Anfang dieser Sendung, also an den Anfang im Sinne von nach einer Viertelstunde. Und deswegen natürlich erstmal an dieser Stelle noch herzlichen Glückwunsch an die Ukraine und das Kalush Orchestra mit Stefania, die den ESC gewonnen haben mit einer super hohen Punktzahl und vor allem ja auch mit ganz viel Liebe aus dem Televoting, was ich an dieser Stelle auch nochmal betonen will, weil wir haben ja in den letzten 2 ESC-Kompakt-Live-Sendungen, der Pre-Show zum Finale und der Pre-Show zum zweiten Semi, ausführlich schon mal über das Thema gesprochen. Und natürlich, es gibt jetzt auch viele Kommentare im Sinne von, hätte sich den ganzen Wettbewerb sparen können etc. Ich glaube, es wäre aber sehr viel schlimmer gewesen, wenn sozusagen Kalush Orchestra da jetzt irgendwie durch die Jurys zum Sieg gehoben worden wären, weil so war es eben einfach so, das europäische Publikum hat entschieden und wollte die Ukraine als Sieger. Wir können in die Köpfe der Menschen nicht reingucken und nicht sagen, wie viele haben wegen des Songs abgestimmt, wie viele haben wegen der tollen Show abgestimmt, wie viele wegen des Krieges. Das wird sich nie klären, aber ich glaube einfach, wenn so viele Länder 12 Punkte für die Ukraine zücken im Televoting, ist es ein verdienter Sieger, ganz egal, warum die Leute letztendlich dafür angerufen haben oder nicht. Denn also wir dröseln ja auch nicht auf, machen wir manchmal schon, aber manche Songs gewinnen dann, weil sie eine gute Show haben, andere wegen des Songs, wieder andere wegen charismatischen Interpreten und so. Also es ist ja immer eine Mischung aus allem und deswegen, ich finde, Televoting hat Kalush Orchestra ganz vorne gesehen und insofern finde ich verdienter Sieger. Ich habe mich sehr gefreut, es hat natürlich auch diese emotional starke Komponente. Und deswegen bin ich mit dem Ergebnis eigentlich so zufrieden, auch wenn ich mir durchaus auch andere Sieger hätte vorstellen können. Und ich bin jetzt auf eure Meinung gespannt. Wie sieht es bei euch so einen Tag danach aus? Oder sind noch nicht mal einen halben Tag danach? Max fängt an, Max hat noch zu wenig geredet. Genau, Max aus dem Schwarzwald, bitte.
Ja, es hat sich an meiner Meinung wenig geändert seit, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal beim Compact Live dabei war. Ich glaube, das war am
Donnerstag. Wissen wir alle nicht mehr, so lange ist es her.
Das ist unfassbar lang. Und es ist halt für mich, also ich gönne es natürlich der Ukraine, ich gönne es den Menschen in der Ukraine und die jetzt auch in ganz Europa leben müssen wegen dem ganzen Krieg, auch wenn es nur wirklich, und wenn vielleicht manche sich nur eine halbe Minute oder eine Sekunde gefreut haben, dann ist es schon wert. Also von daher keine Diskussion meinerseits. Ich bleibe aber dabei, dass es ein symbolischer Sieg ist. Also dass es für mich kein Sieg ist, den die Ukraine ohne den Krieg gewonnen hätten. Also ich finde halt da weder den Song noch den Auftritt so weit vorne, dass ich gesagt hätte, nee, also wenn alles perfekt gewesen wäre, dann hätte das Ding auch ganz vorne mitgespielt, glaube ich einfach nicht. Habe jetzt auch privat sehr oft gehört, also sehr viele Beschwerden gehört und ich musste dann die Ukraine verteidigen, obwohl ich ja selber jetzt nicht derjenige bin, der gesagt hat, nee, oh, super cool, dass die Ukraine da jetzt gewinnt. Und also egal was. Ja, deswegen will ich das immer noch da differenzieren. Es ist halt immer noch ein symbolischer Sieg und ich kann damit absolut gut leben und bin auch nicht traurig. Gab schon Siege von anderen Ländern, wo ich mir gedacht habe, oh nein, ich habe jetzt keine Lust auf ein Jahr lang diesen Sieger aushalten zu müssen, aber das ist hier absolut nicht der Fall. Und ich bin auch gespannt, wie es jetzt weitergeht mit allem. Also mit dem Austragungsort, mit weiteren Entwicklungen, also irgendwie ist alles spannend.
Ich schließe mich da mal gerne an. Ich sehe das ganz genauso. Ich bin positiv angetan von den Jurys, dass sie sich, dass sie ihrer Aufgabe tatsächlich nachgekommen sind und diesen Solidaritätsgedanken nicht in den Vordergrund gestellt haben, nur zum Teil. Die deutsche Jury hat ja, glaube ich, trotzdem 10 Punkte für die Ukraine gegeben. Das werden wir nicht nachvollziehen können, ob das jetzt eben an der fachlichen Bewertung lag oder eben auch an der Solidarität. Aber insgesamt sind die ja, glaube ich, dann die Vierter geworden bei der Jury. Das ist super. Das wäre insgesamt auch ein okayes Ergebnis gewesen, was, auch wenn es dann am Ende so ausgegangen wäre, auch noch immer genügend oder was hätte ich genügend, aber dann auch durchaus Solidarität hätte zeigen können. Dass es dann natürlich dann so ein überwältigendes Signal gab von den TV-Zuschauern und Zuschauerinnen, das finde ich schon durchaus herzerwärmend, durchaus Gänsehautmoment. Ich hatte zwischendrin während des Votings irgendwann mal, weil ich dann feststellte, muss ich eigentlich jetzt auch für die Ukrainer voten oder kann ich davon ausgehen, dass das genügend andere machen? Und da weiß man nicht, wie da sich jemand verhält, aber das hat funktioniert. Klar kommt jetzt, wie Max schon gesagt hat, es kommt jetzt ein Rattenschwanz von Problemen. Ich denke mal, die EBU, so sehr sie sich gefreut hat, dass die Ukraine dabei war in diesem Jahr, wird da noch ein anständiges Päcklein mit sich rumtragen müssen in den nächsten 12 Monaten. Denn mal abgesehen vom Austragungsort ist natürlich klar, dass jetzt dieser Sieg auch mit Recht wie eine Trophäe vor der ukrainischen Identität hergetragen wird und damit auch Forderungen verbunden sind. Und wir wissen ja auch durchaus, was klar bei einem Land im Krieg selbstverständlich ist, dass da manche Forderungen auch sehr, sehr deutlich artikuliert werden. Da kann schon auch noch zu Missverständnissen kommen und da wird es auf beiden Seiten sehr viel Verständnis brauchen. Aber das muss dann auch der ESC aushalten. Und wir hatten gestern ja drüber gesprochen im Warm-up, ist es, also was soll als Legacy, als Nachbleibe sozusagen dieses ESCs bleiben? Es ist dann der Punkt, dass es eben der Solidaritätssieg der Ukraine in Kriegszeiten war und das ist vielleicht auch nicht das Schlechteste, was dann von diesem Jahr bleiben kann.
Peter, gerne.
Max und Dusi haben eigentlich schon das meiste gesagt. Ich würde noch hinzufügen, natürlich war es auch eine politische Entscheidung. Aber der ESC war immer schon politisch. Also es gibt bis in die 60er Jahre hinein solche politischen Ereignisse in einem unpolitischen Wettbewerb. Oder sag mal, in einem Wettbewerb, der sich selbst als unpolitisch erklärt, aber es nie ist und war. Und ich finde halt auch die Kraft, mit der das Televoting, was ja the public vote, also the popular vote ist, sich hinter die Ukraine gestellt hat, das treibt mir jetzt selbst, wenn ich es erzähle, schon fast Tränen in die Augen. Das fand ich großartig. Natürlich war es jetzt nicht der beste Song in diesem Wettbewerb, aber ich finde aber gut, wie es ausgegangen ist, weil die Alternative nicht gut gewesen wäre. Ne? Dass die Ukraine dann halt nicht gewinnt und dann stundenlang darüber geredet worden wäre oder tagelang darüber geredet worden wäre, wieso nicht. So ist es letztendlich auch ein megapolitisches Signal. Das war ja auch heute in allen Presseveröffentlichungen zu lesen. Also um den Song ging es ja gar nicht, wenn da geschrieben wurde, sondern allein um die politische Dimension, natürlich noch angeheizt dadurch, dass der ESC dann im nächsten Jahr in der Ukraine auch stattfinden soll. Insofern finde ich es richtig und wichtig und ich finde, das ist auch eine Dimension des Song Contest, die man nicht ausblenden kann und die auch wichtig ist und die auch eine Signalwirkung hat. Also Europa versammelt sich in einer Art übergreifender und gleichzeitig auch ernsthafter Solidarität hinter der Ukraine. Ganz abgesehen davon, dass der Song, also in einem normalen Jahr in Anführungsstrichen, sich ja auch weit vorne mitgespielt hätte, wenn vielleicht nicht an allererster Stelle. Insofern, ich bin fast froh. Ich hatte dann am Ende gedacht, es schafft vielleicht doch die UK. Ich bin fast froh, dass es jetzt so gekommen ist, wie es gestern gekommen ist. Und finde die Aufladung des ESC, auch ehrlich gesagt der Druck, der jetzt auch so ein bisschen auf der EU lastet, das finde ich alles wichtig und richtig.
Bevor Benny, ich will noch eine Sache reinschießen, um es vielleicht auch jetzt diese politische Schwere einmal nochmal kurz rauszunehmen. Es gibt trotzdem eine Sache, wo ich auch mit dem Oleg nicht, also dem Sänger von Kalush Orchestra, nicht d'accord bin. Er hat ja gesagt, gestern in der Pressekonferenz in 20 Jahren, also weil sie jetzt ja Vorreiter des Raps sind beim ESC, wo ich mir sagen muss, das glaube ich nicht, denn wir geben eine Party, hatte durchaus auch schon kleine Rap-Züge. Also jetzt so. Und das war vor 25 Jahren ungefähr, 26. Und er meinte dann so, ja, in 20 Jahren wird es total selbstverständlich sein. Da hoffe ich mal, dass er an der Stelle nicht komplett recht behält. Denn wenn in 20 Jahren nur noch Rap-Tipel dabei sind, ich weiß nicht, ob ich dann dem ESC noch so lange die Treue halten kann. Mit dieser etwas leichteren Note, Benny, zu deiner Einschätzung.
Ja, danke, dass du das gesagt hast und ich will das auch nochmal aufgreifen, was Peter gerade in den Kommentaren geschrieben hatte. Damit können wir es, glaube ich, abrunden. Es war auch einfach ein guter Auftritt, also fanden jetzt viele, außer Max, dass es ein guter Auftritt war und ein guter Song und wie gesagt, alle Diskussionen, ob es jetzt in normalen Jahren auf 1, 2, 3, 4, 5 gelandet wäre, sind ja ein bisschen müßig. Ihr habt die Hintergründe gerade eigentlich sehr gut alle benannt und man kann aber auch sagen, einfach, es war natürlich auch eine tolle Show sozusagen. Ich habe zu diesem Ukraine-Thema noch so zwei Unteraspekte, die ich mal so reingeben würde, beziehungsweise zu denen mich eure Meinung interessieren würde. Nämlich zum einen, es ist gerade schon kurz angeklungen, die Frage nach dem Austragungsort. Ich hätte da sowas, so eine Theorie im Kopf, bin aber erstmal auf eure gespannt. Und das zweite ist, war eigentlich für euch das Voting am Ende auch diesmal super langweilig. Weil die letzten Male hatten wir das doch so, dass es dann immer sehr spannend war zwischen den beiden. Und jetzt war es so, und ich weiß nicht, ob das daran lag, dass ich auch so halb mit einem Auge jetzt immer auf Twitter, und dann haben manche schon geschrieben, wie viele Punkte noch übrig sind, und dann war irgendwie klar, okay, das kann jetzt gar nicht mehr reichen. Oder ging das auch einfach euch so, wenn ihr es geguckt habt? Weil, also da fand ich sozusagen, war es dann leider ein bisschen, vor allem, weil es dann eben so künstlich hochgehalten wurde noch von den Moderatoren, irgendwie so über Minuten und dann nochmal mit den Dreien und dann waren es nur noch zwei und so. Ich finde, da hätte man dann ein bisschen schneller zum Punkt kommen können, weil ich das Gefühl hatte, es wissen jetzt gerade eh schon alle. Da würde mich eure Einschätzung interessieren und wie gesagt, die Frage nach dem Austragungsort, beziehungsweise auch, wie die Ukraine unter Umständen eingebunden sein könnte. Peter, du hast dich schon entstummt, glaube ich, dann mach doch den Auftakt gerne.
Also zu dem zweiten Thema, da war ich einfach von dir desillusioniert. Das habe ich ja auch dann in meinem Part des Live-Blogs geschrieben. Du hast uns halt verkündet, das reicht rechnerisch. Also als die Ukraine-Punkte raus waren, war klar, da kommt keiner mehr ran. Insofern war für mich da die Luft raus. Ich glaube aber, dass das in aller
Regel. Habe ich dir den Abend versaut, dann tut es mir jetzt nicht leid.
Nee, hast du gar nicht. Ich bin in Liebe entbrannt, weil ich diese Vorabinformation hatte, die viele andere Fernsehzuschauer nicht hatten, weil ich glaube, dass für die meisten war das spannend. Nur halt für jemanden, der so sehr nah dran ist, halt nicht mehr. Aber als da der Peter Obermann sagte dann ja auch, das sind irgendwie 11, irgendwas Punkte aus jedem Land Europas, dachte ich, okay, das ist jetzt auch erstmal die richtige Botschaft.
Und ja, fast so schon, sind ja schon Zustände wie bei der internen deutschen Auswahl sonst nur, ne?
Ja. Ja, und vor allen Dingen, wir erinnern uns ja alle noch an den Benny-Moment, als er die Radiostation uns an irgendwie in einer halben Stunde mit immer den gleichen Punkten für Malik Harris vorbeiödeten. Ne? Aber was sie in den ersten Teil der Frage an...
Mael und Jonas waren es aber.
Ja.
Die, ja.
Also nochmal zum ersten Teil der Frage. Also Austragungsort, also ob das die Ukraine ist oder nicht, verliert sich ja in den Nebeln von Norwegen. Nur, dass ich irgendwie unter einer Stunde nach dem Sieg Zelensky selbst gemeldet hat und gesagt hat, das findet selbstverständlich in der Ukraine statt. Das ist ja in erster Linie mal ein psychologisches und auch emotionales und damit natürlich auch politisches Signal, was ich aber für richtig und auch für unverzichtbar gehalten habe. Ne? Ob das dann tatsächlich so kommt, weiß ich nicht, ne? Würde ich da tatsächlich völlig offen lassen. Na, es haben ja verschiedene Delegationen und Länder inzwischen angeboten, ich glaube Deutschland sogar auch inzwischen, den...
Nicht Deutschland auch schon? Also schon?
Also der Begriff schon ist in diesem Jahr echt auch verbraucht. Hast du recht, finde ich gut, dass du mir da reingrätscht, weil die IBU selbst ja auch irgendwie um die 40 Stunden brauchte, ehe sie Stellung genommen haben, nachdem Russland die Ukraine überfallen hat, ob denn jetzt Russland beim ESC mitmachen darf. Und erst als Finnland, Schweden und diverse andere Lieder gesagt haben, also wenn die mitmachen, reisen wir gar nicht erst nach Turin. Erst da hat die IBU sich entschlossen. Ein weiterer, finde ich, Tiefpunkt in der nicht tiefpunktarmen Performance der EBU. Aber wie gesagt, das nur eine kleine Zensur. Es ist richtig und wichtig, dass das jetzt erstmal so angesagt wurde, ob es tatsächlich so kommt. Also die Eintrittswahrscheinlichkeit, das weiß heute wahrscheinlich keiner zu bewerten, ob es so sein wird. Aber also ausschließen würde ich es nicht, aber das wird noch eine richtige Challenge für Martin Österdahl, damit umzugehen. Er hat aber mal den ersten richtigen Schritt getan, indem er dieses Buch, dieses Gastgeberbuch jetzt erstmal an die Ukraine gegeben hat. Das war ja schon mal eine gute Geste. Und darüber wird ja auch positiv berichtet.
Ich wüsste gern mal, was da eigentlich wirklich drinsteht, weil da ja dann jeder immer doch seinen eigenen Stiefel macht und wieder irgendwie, weiß ich nicht, man das Gefühl hat, jeder überlegt sich wieder selbst irgendwas Neues. Also mich würde mal wirklich interessieren, was da eigentlich so an Best Practice und Anforderungen wirklich drinsteht in diesem Buch.
Naja, gut, also, aber nur so als... Also vielleicht, um da mal kurz ranzugehen, ich glaube, wir würden von unserer Seite auch sagen, was soll denn da drinstehen, was wir nicht schon wissen? Jetzt sind wir ja auch ein bisschen nerdy unterwegs. Und ich würde mal sagen, nachdem ich gesehen habe, um vielleicht auch jetzt die Überleitung zu machen, mit was für einer Kompetenz der MDR auch im, ich muss jetzt kurz nachrechnen, ebenfalls 26. Jahr.
Aber denk an meine zwei Fragen noch bitte, ne?
Ja, ihrer Zuständigkeit für den ESC, da rangehen und damit umgehen und damit arbeiten, wäre das, glaube ich, auch wieder ein sehr wichtiges Buch, auch wenn Sie das ja 2010 in der Hand gehalten haben, um den ESC dann 2011 zu organisieren. Also ein paar Basics werden da schon drinstehen. Wo wird es stattfinden? Ukraine kann ich mir zum jetzigen Zeitpunkt nicht vorstellen, aber wir haben ja im Grunde die Blaupause, was wäre, wenn Australien gewinnen würde, dann gäbe es einen australischen ESC auf europäischem Boden in einem Land nach Wahl. Und ja, da bieten sich jetzt verschiedene an, entweder welche, die jetzt Zweiter oder Dritter, Vierter geworden sind und da ja auch schon signalisiert haben, die es machen würden. Ich kann mir vorstellen, auch das kam dann ja relativ schnell, dass dann natürlich einfach auch Nachbarschaftsländer, um kurze Wege zu haben, also Richtung Polen, Litauen, durchaus vorstellbar sind. Und das hätte ja nach wie vor dann auch nochmal vielleicht eine stärkere politische Aussage, auch im nächsten Jahr, wo ja keiner zum jetzigen Zeitpunkt absehen kann, wo wir uns da im Umgang mit Russland befinden, dass das durchaus auch dann, also ich meine, Vilnius ist an die weißrussische Grenze nicht wahnsinnig weit entfernt, von Tallinn nach St. Petersburg, von Helsinki nach St. Petersburg, das ist jeweils ein Katzensprung. Also da gibt es schon auch Städte, die dann rechtzeitig in Frage kommen, um dann da Richtung Russland oder dann eben auch die Nähe zur Ukraine zu bringen. Das kann ich mir eher vorstellen als in Valencia in Spanien gerade. War das die eine Frage, was war die andere?
Voting Ende. Ob du es spannend fandest.
Spannend fand. Ja, du hast es ein bisschen kaputt gemacht. Dann kam die Ansage ja tatsächlich über Peter Urban, dass das ja eben hier 11, sonst wie viele Punkte sind. Aber dadurch, dass ja Großbritannien das Jury-Voting gewonnen hatte und die Ukraine ja nicht, wäre es für mich zu dem Zeitpunkt noch nicht klar gewesen, wenn nicht ihr da oder jemand anders gerechnet hätte, wie viele Punkte sind jetzt eigentlich noch da und wie viel braucht man. Also das hätte ja sozusagen auch mit weniger Punkten als der Höchstpunktzahl aus dem Publikum gereicht, auch wenn die Wahrscheinlichkeit natürlich dann da gegeben wäre. Und es gab ja hier eben auch schon den Hinweis, um das auch spannend zu machen, oder das war, glaube ich, eher ironisch gemeint, aber ich finde es gar nicht verkehrt. In den letzten Jahren war es ja auch so, UK braucht jetzt noch 380 Punkte, um zu gewinnen oder irgendwie sowas. Da hätten, glaube ich, 99,995% der Zuschauer trotzdem nicht gewusst, ob überhaupt noch so viele Punkte im Pott sind oder nicht. Also das kann man durchaus machen, um sowas spannend zu halten. Und insofern finde ich jetzt auch, vielleicht das ganz kurz noch, dass die, also dafür, dass die Italiener ja ansonsten gerne auch mal quatschen, sich möglicherweise auch verquatschen, gerade dieses Voting der Juries, finde ich, erfrischend kurz gehalten haben. Endlich hat Barbara Schöneberger und Deutschland auch mal nur den Teil angenommen, der uns zusteht, also auch gerade, wenn man das Ergebnis am Ende in der Hand hat, und nicht dreimal so viel Zeit wie alle anderen, weil im Hintergrund irgendwelche Leute Ole, Ole, Ole singen müssen und sie nicht weiterkommt. Also das war durchaus angemessen, wo man dann nur sagen kann, NDR, bleibt bei euren Leisten, macht das und ihr braucht nicht wieder auf die Ripperbahn. Und dann aber auch, dass es eben diesen zweiten Voting-Teil gibt, fand ich gestern tatsächlich insgesamt nicht unangenehm, sondern tatsächlich so ganz gut.
Merci. Max, möchtest du noch was ergänzen?
Oui, und zwar zum Austragungsort habe ich schon davor ein paar Theorien gehabt. Ich finde es immer ganz spannend, deswegen beschäftige ich mich als nerdiger Nerd sehr damit. Und wenn ich wetten müsste, dann würde ich sagen, dass das ganze Ding nächstes Jahr in Krakau stattfindet, weil es nicht so weit weg ist von der ukrainischen Grenze. Und in Krakau ist ganz, ganz zufällig die größte Arena Polens. Tja. Also wenn das nicht anbietet.
War da nicht auch gerade irgendwie ein Junior Eurovision schon?
Nee, der war in Katowice.
Okay.
Und selbst die Halle ist, glaube ich, größer als die in Warschau, also die in Katowice. aber die haben ja zweimal den Junior nacheinander ausgetragen. Also ich glaube, die würden sich anbieten, obwohl ich gesehen habe auf Twitter, dass es irgendwie Beschwerden gab, weil es keine Punkte von der ukrainischen war es Jury oder vom ukrainischen Televoting an Polen gab. Also da gab es ein paar blöde Kommentare von Politikern, aber ja, gehört dazu. Drama ohne Ende. Ansonsten, Lars, du hast Australien schon erwähnt. Ich hatte da mal einen Artikel gesehen. Ich glaube, ich habe es in die Gruppe gestellt. Ich glaube, Australiens Plan ist, also Plan A ist, wenn die gewinnen, findet es in Deutschland statt. Irgendwie. Haben die, hat aus die Vision, ich glaube, so heißt die Seite, dann ist wahrscheinlich Germany First Choice.
Das ist ja, noch beziehungsweise ein das war so ein bisschen verklausuliert formuliert, so im Sinne von, dann wäre der Plan, zuerst Deutschland zu fragen und dann UK. So war es irgendwie formuliert.
Das also, hinter den Kulissen, das ist ein uralt Agreement von Thomas Schreiber mit SBC. Also das ist noch zu Zeiten von Guy Sebastian geschmiedet worden und dann quasi automatisch prolongiert worden von Jahr zu Jahr. Aber um den ESC zu gewinnen, muss Australien auch erstmal einen Song haben, der den Contest
so, den Punkte kriegt, meinst du?
Der den Contest so rockt, dass es funktioniert. Also insofern ist das auch eher eine hypothetische Nummer. Also es war mal ganz konkret, ich kann mich an ein OGAE-Treffen erinnern in München, wo Thomas Schreiber das sagte, also bei Guy Sebastian, wie gesagt, war ja durchaus die Hopes High, dass der vorne landen könnte, dass dann Berlin gesetzt wäre. Und als das dann Christa Björkman, da kann ich mich auch noch gut dran erinnern, in so einer Pre-Show bei SVT sagte, und wir und William, also Bibi, das dann gebracht haben, da waren im NDR, da war richtig Alarm. Ne? Aber wie gesagt, das ist so ein bisschen so, we cross that bridge when we come to it. Also das ist jetzt erstmal in nächster Zeit nicht so wahrscheinlich. Ne? Während für die Entscheidung, wo der ESC 2023 stattfinden soll, der muss ja schon bis September fallen. Und September ist halt im Vergleich zu heute nicht mehr so lange hin. Ne? Und ich kann mir gar nicht vorstellen, dass sich da an der Basissituation und an dem Krieg so viel ändert, dass da die IPU nicht in eine Zwickmühle kommen würde.
Ja. Danke für die Hintergrundinfos. Max wollte, glaube ich, noch seinen Satz zu Ende irgendwie bringen.
Yes, ich muss mich auch korrigieren, der Junior ESC fand in Gliwice statt, aber ich glaube, das ist entweder nicht weit weg von Katowice oder gehört irgendwie zusammen. Ja, aber um korrekt zu sein. So viel zu einer Spekulation, wäre natürlich cool, auch wenn es in UK oder Spanien stattfindet oder wo auch immer, vielleicht nicht unbedingt Turin, die haben sich jetzt auch rangeboten, aber es wäre wieder langweilig, wenn die es nochmal machen. Werden wir hoffentlich schon in den nächsten Tagen, vielleicht Wochen erfahren, ob sich da irgendwas auszeichnet. Und zum Voting, tatsächlich fand ich es auch etwas langweiliger, aber nicht im Jury-Voting, weil das war, da habe ich Filmrisse. Also was ich da erlebt habe, vor allem nach den 3-12ern für Spanien hintereinander, das wissen nur die Leute, die mit mir den ESC geschaut haben und meine Nachbarn, die mich heute angesprochen haben darauf. Und dann kam dann irgendwann mal, als ich mich wieder gefangen habe und der Krankenwagen wieder weg war, kam dann das Zuschauervoting und als dann die Ukraine die Punkte bekommen hat, ich war sehr, also unfassbar nervös, dann hat die Ukraine die Punkte bekommen und ich dachte mir, okay, der Fisch ist sputzt, wie man bei uns sagt, und das war's und dann war ich auch null aufgeregt, also dann wusste ich auch, dass Chanel nie im Leben so viele Punkte bekommt, ich glaube, es waren 401, die sie hätte bekommen müssen, um die Ukraine zu erreichen, das war mir schon klar und dann dieser Splitscreen, ich glaube, wir hatten bisher, ich glaube, Portugal, Bulgarien 2017 war ähnlich langweilig, aber ich glaube, wir hatten bisher einfach noch nie so einen langweiligen Splitscreen am Ende, wo man gedacht hat, oh mein Gott, wer gewinnt jetzt? Also.
Ja gut, aber es muss ja trotzdem irgendwie so vorbereitet sein, ne? Und die reine, der normale Spannungsbogen geht ja in die Richtung und klar, du weißt natürlich jetzt nicht im Vorhinein, wo das dann endet und wo es dann hinausläuft, aber ich glaube, das hätte man vielleicht einfach um 30 Sekunden kürzen können, aber grundsätzlich ist es natürlich das Element, was sich dann auch für die Ergebnisbekanntgabe da anbietet. Benni, ja. Wie ist denn der nächste Tagesordnungspunkt? Reden wir eventuell über Deutschland.
Ja, ich dachte vielleicht also, dass ich auch noch was dazu sagen darf, kurz.
Ach so, ja, gerne. Ach so.
Danke.
Alles gesagt worden.
Nee, weil ich sehe es, also ich glaube tatsächlich was anderes. Ich kann mir, wie Peter das gerade schon angedeutet hat, ich kann mir das nicht vorstellen, also A, sowieso, dass das nächstes Jahr in der Ukraine stattfindet. Ich kann mir aber auch unter den aktuellen Umständen gar nicht vorstellen, dass da jetzt Teams an Technikern und TV-Mitarbeitern und was weiß ich, in irgendwelche anderen Länder gekarrt werden, um da was auf die Beine zu stellen. Das sehe ich ehrlich gesagt aktuell überhaupt nicht. Also vielleicht würde man sowas machen wie, man nimmt einen Moderator, eine Moderatorin mit ukrainischen Wurzeln dazu oder so, ne, oder wirklich sogar auch aus der Ukraine. Ich meine, wenn man es eher auf Englisch macht, ist es ja letztendlich wurscht, aus welchem Land man kommt sozusagen. Also natürlich wird es irgendwie vorkommen, aber dass es wirklich so eine Art Koproduktion ist oder dass der ukrainische Rundfunk das woanders macht, halte ich jetzt erstmal ausgehend von dem, wie es aktuell ist, halte ich das eher aktuell für ausgeschlossen. Mein Tipp wäre tatsächlich, dass es am ehesten UK werden würde. Also ich glaube nicht, dass da irgendwie alte Sachen, die vor 10 Jahren mal waren und die dann irgendwie Schreiber irgendwem in die Hand versprochen hat, also dass sowas noch Bestand hat jetzt aktuell, glaube ich nicht. Ich könnte mir vorstellen, UK hat sich jetzt einfach aufgrund der Dynamik im Hintergrund sicher schon mal Gedanken gemacht über die ein oder andere Option. Was wäre, wenn wir gewinnen? Und sie sind eben jetzt Zweiter geworden, ne? Also ich finde, insofern, wenn sich da mehrere anbieten würden, könnte man auch gut sagen, wir geben das dem Zweitplatzierten. Also das sind für mich so zwei Faktoren, die dafür sprechen, dass ich jetzt gerade am ehesten glauben würde, dass es in UK stattfindet. Aber das ist natürlich auch nur sozusagen, wie ich es mir in meinem Kopf zurechtgelegt habe, da gibt es jetzt keine Beweise dafür, so, aber das halte ich aktuell eigentlich für am wahrscheinlichsten.
Hier gibt es noch einen Hinweis gerade von Georgios. Benni, ich stimme zu. Das wäre auch praktisch mit UK, meint er in dem Fall. Sonst wären es 27 Finalisten. Interessanter Gedanke. Was ist damit gemeint? Die Tatsache, dass wenn jetzt meinetwegen Litauen oder Polen der Austraggeber werden, dann müsste ja zumindest dieses Land ja schon mal gesetzt sein, die Ukraine als Sieger, die Big Five. Und dann hätten wir schon mal 7 plus 2 mal 10. Aber also ich glaube nicht, dass es daran scheitert. Ja, ja, da kann man genau, auch sagen, ja, da macht man halt 2 mal 9 aus den Semis, wenn das jetzt das wäre. Aber klar, das wäre nochmal eine neue Situation, die wir so noch nicht hatten in diesem Zeitalter. Weil ich glaube, das letzte Mal, dass freiwillig nicht ausgetragen worden ist, war irgendwann noch in den 80ern oder so. Also seit den 90ern hat es doch selbst Irland auch immer gestemmt, oder? Vergesse ich jetzt was? Benni schüttelt mit dem Kopf,
ja, genau. Stimmt.
Also
ja,
genau.
Gut, die nächsten Tage und Wochen und Monate, und ich glaube, das ist tatsächlich jetzt letztendlich der springende Punkt, ne, weil irgendwie muss die EBU ja jetzt eine Art von Deadline setzen oder ein Verfahren sich auferlegen, wie man damit umgeht. Da bin ich sehr gespannt, wie das weitergeht, und es wird sicherlich für einigen Gesprächsstoff bei uns auf dem Blog sorgen in den nächsten Tagen. Damit komme ich Duspoas bitte nach und würde zum nächsten Thema überleiten. Und wir reden über den letzten Platz, würde ich sagen. Jetzt haben wir gerade nach ganz vorne geguckt, jetzt gucken wir mal nach ganz unten. Auf dem letzten Platz liegt Deutschland, Malik Harris Rockstars, mit 6 Punkten. Alle 6 aus dem Televoting, 2 aus Österreich, 2 aus der Schweiz, 2 aus Estland, keinen einzigen von den Jurys. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Es gibt unterschiedliche Aspekte. Zum einen fand ich das jetzt ganz interessant mit den Jurys Televoting, weil ich habe die Diskussion im Vorfeld so wahrgenommen, dass oftmals, wenn es darum ging, letzter Platz, dass viele Leute gesagt haben, 2/3 aller Punkte, also 2 von 6 sind bei mir 1/3 aller Punkte, aber vielleicht bin ich auch falsch, würde ich jetzt mal sagen. Roman, sorry. Ja, genau. Also das ist für mich eine Frage sozusagen, Televoting jetzt doch besser angekommen als bei den Jurys. Ich hatte das Gefühl, im Vorfeld wurde es anders diskutiert. Naja. Soweit man das halt, ja, ich darfst du gleich sagen. Lass mich das kurz noch aufmachen. Dann würde mich interessieren, wie ihr das denn einschätzt, generell Performance von Malik versus Song. Also wäre da überhaupt noch mehr rauszuholen gewesen, zum Beispiel mit einer anderen Inszenierung? War das von Anfang an sowieso klar mit dem Song? Und dann müssen wir natürlich auch vielleicht aber erst sozusagen in der nächsten Runde auf das Thema, wie geht's jetzt eigentlich weiter, was passiert mit der Vorentscheidung und so weiter und so fort zu bekommen. So, du Spoil, jetzt darfst du mir widersprechen in allen Punkten.
Nein, ich will dir ja gar nicht widersprechen, aber weil du gesagt hast, also es ist jetzt eher so ein Televoting-Sieger oder so, da ist ja nur noch der Artikel aus. Also ganz ehrlich, das sind ja jeweils Zufälle gewesen, dass Punkte überhaupt vom Televoting gekommen sind oder, also da war es dreimal neunter Platz. Ja. Also
Zufall würde ich jetzt nicht sagen, aber...
Ja, gut, aber es war halt knappes Höschen sozusagen und es hätte auch nochmal aus Österreich Jurypunkte geben können, wenn einer halt irgendwie nicht Schluck aufgehabt hätte oder sowas und zwei Plätze getauscht hätte. Dann, also das war da so in zwei, drei Ländern Borderliner. Aber ganz ehrlich, in ein Drittel aller Länder oder mehr war es das beileibe nicht. Da hat der Beitrag, also ich glaube immer in 10 oder 11 Ländern, sowohl beim Jury als auch beim Televoting, war der Beitrag im Schnitt Platz 20 oder schlechter. Und dann ist da halt auch nicht mehr davon, na, wir haben es halt knapp verpasst. Peter Orban hat ja das dieses Jahr nun auch verstanden, wie die Punkte vergeben werden und worauf es ankommt und hat es dann auch so ein bisschen geframed. Aber es ist und bleibt halt ein Radiosong, den man ein bisschen aufpolieren kann fürs Fernsehen. Deutsche Künstler, und da ist auch Max Giesinger, der da im Publikum oder gestern ja auch in der Jury war, keine Ausnahme und auch eine Namika nicht. Die müssen halt immer irgendwie authentisch sein. Ich meine, das Schöne ist, ich glaube, Chanel, um es nochmal kurz zu erwähnen, war sicherlich auch in dieser Rolle, die sie da gestern dargeboten hat, auch für sich authentisch, aber halt einfach so, dass es auch für andere spannend ist und nicht nur für sie da zu sein. Und irgendwann muss Deutschland dann doch mal verstehen, dass die Welt sich nicht für authentische Künstler, die im Schlabber-T-Shirt irgendwo stehen und sagen, ey, ich mache jetzt hier so die total reduzierte Darstellung, dass das nicht funktioniert. Zweite Erkenntnis, und ich habe heute noch mal kurz den Podcast von uns vom 4. November reingehört, als wir darüber gesprochen haben, oh Gott, die Radiosender reden jetzt mit. Also im Grunde von einem halben Jahr, es ist doch mit Ansage. Es war wirklich mit Ansage, worauf das hinausläuft.
Plus, aber auf uns hört ja niemand. Auf uns,
nein, auf uns hört leider. Das ist das, was ich sage. Also an der Stelle muss man wirklich sagen, da stinkt der Fisch aber sowas vom Kopf her. Und das ist, Entschuldigung, wenn ich jetzt so deutlich war, das ist Verbohrtheit. Das ist dieses schlimme öffentlich-rechtliche System, was unfähig ist, kreativen Köpfen neue Wege zuzulassen, weil immer noch ein, und an der Stelle trifft es dann wahrscheinlich auch in viel zu vielen Fällen noch zu, alter weißer Mann, ja, bin ich auch, aber noch davor sitzt und noch irgendwas mitentscheidet. Und so kommt Deutschland nicht aus dieser Klatsche raus. Und die Radiosender, das ist jetzt schön für Malik und ich gönne das Malik von Herzen, weil er damit einen Vorsprung hat. Auch da sprachen wir gestern drüber, gegenüber einer Ann-Sophie, gegenüber einer Levina und so weiter. Er hat wenigstens einen Hit hier in Deutschland im Gepäck, ja. Aber es kann so nicht weitergehen und es ist halt einfach nur eine Blamage. Ich muss es einmal kurz noch machen, dann übergebe ich euch anderen. Es tut mir leid für Frankreich und das verstehe ich auch nicht, dass Frankreich so schlecht abgestanden hat. Warum bringe ich die jetzt hier mit rein? Weil es auch ein Big Five-Land ist. Die hätte ich halt mit dem Mut, den sie reingebracht haben, ein deutlich besseres Ergebnis auch gegönnt. Insofern hat meine Argumentation vielleicht nicht Hand und Fuß. Aber ey, ganz ehrlich, NDR, lass es. Oder gib es endlich mal Leuten, die sich damit auskennen.
Und dann werde ich Peter schaut mit den Hufen. Ich glaube, wir können ihm nicht länger das Wort entziehen. Peter.
Ja, also ich bin da entspannt sogar in der Sache. Also ich sehe es folgendermaßen. Also es ist im Prinzip same procedure as every year. Nur, dass Malik in diesem Jahr ein bisschen sympathischer ist als die Acts, die wir in den Vorjahren hatten. Aber wir quatschen und schreiben uns immer jedes Jahr den deutschen Act schön und sagen, könnte ja doch nicht so schlimm kommen. Und wir haben mal viel Stücke über Malik mit viel Drive geschrieben. Also was er bei TikTok und in den Charts und hast du nicht gesehen. Ne? Und aber im Prinzip wussten wir ja insgeheim, dass es so kommt, wie es kommt. Das hat man ja auch in der Bloggerprognose gesehen, dass so ziemlich keiner gedacht hat, das sind zwar alles nice to have und auch sympathische Akzente oder Pointen, aber das ist nichts, was Deutschland nach vorne bringt.
Also, wenn ich es richtig sehe, alle außer Max mit seinem guten Geschmack.
Ja.
Er hat es anders erwartet.
Ja, Max. Aber ich würde das sogar als Positive Thinking bezeichnen. Aber es kam dann immer die Ernüchterung, ehrlich gesagt auch dieses Statement dann wieder von Alex. Also das war dann auch wieder so substanzlos und so umarmend, wie soll man sagen, inhaltslos wie immer, ne? Und klar, das ist ein netter Typ und ich wünsche ihm auch nur das Beste auf der Welt. Aber da war nichts. Der Song war nicht wettbewerbsfähig und letztendlich auch die, entschuldige Marvin, aber letztendlich auch die Inszenierung nicht. Also, dass er da in so einer Art Wohnzimmer mit Teppich rumhampelt und man nicht weiß, wieso drückt er jetzt auf diverse Knöpfe und spielt das eine oder andere Instrument an. Also beim Rap-Part wurde es noch intensiver, aber es war doch alles klar, dass es so passiert. Und jetzt ist es halt wieder so passiert. Das einzige Thema, wo das halt leidenschaftlich mit aufgeladen wird, es haben sich ja heute auch schon Electric Kolber zu Wort gemeldet, auch bei uns, die hätten es natürlich gerockt. Also die wären weit vorne gewesen und das muss ich jetzt der NDR natürlich auch sagen lassen. Aber diese blasierte Arroganz und diese, die wir ja auch bei uns in Interviews auf dem Blog hatten, und diese Besserwisser und wir sind, wer wir sind Mentalität, die hat halt wieder nicht gerockt. Und das Schlimmste daran ist, ich bin echt ratlos. Wie soll denn das jetzt weitergehen? Also ich meine, es ist natürlich utopisch, was viele unserer Kommentatoren fordern, dass da jetzt irgendwas passiert. Es wird nichts passieren. Ne? Also wenn wir nicht einen Lena-Moment kriegen in irgendeiner Form, dann ist halt same procedure as every year. Dann wird es nächstes Jahr wieder genauso sein. Und ich habe nur für mich beschlossen, ich reg mich darüber nicht mehr auf. Ne? Weil es ist so, wie es ist. Also dieses Jahr ist halt besonders schwierig, da Kritik zu üben, weil Malik halt, also ich habe ja auch das Shooting mit ihm gemacht hier in Hamburg, weil es halt ein echt sympathischer Typ ist. Auch einer, der wo ich sagen würde, der hat jetzt auch für Deutschland, hat uns super repräsentiert, aber halt mit einem schwachen Song und letztendlich auch mit einer schwachen Inszenierung. Also da bleibt dann auch nicht viel am Ende. Ne? Aber wie gesagt, selbst wenn man es hätte top-notch inszeniert, wäre es nicht anders ausgegangen, weil du hast ja gesehen, Frankreich war top-notch präsentiert und hat trotzdem nicht gefunzt, aber Deutschland und Frankreich trennen trotzdem noch Welten. Also, ja, schade. Ne? Ich habe so ein bisschen Angst halt, dass irgendwann diese Klischees jetzt wieder auch durch die Medien geistern. So Europa ist gegen uns und Deutschland macht also immer einen letzten...
Du musst nur heute in unsere Kommentare auf allen
Medien gucken. Genau. Und Deutschland hat eh keine Chance. Also dass quasi den Televotern oder Juries in Europa die Schuld in die Tasche geschoben wird, was halt letztendlich den ESC in der Wahrnehmung in Deutschland beschädigt. Und dafür, und das habe ich ja auch schon in meinem allerersten Report geschrieben, dafür liegt die Verantwortung beim NDR. Und die machen es nicht richtig. Und die müssen sich auch damit auseinandersetzen und, finde ich, müssen auch aushalten, dass man das sagt. Und zwar auch mit voller Wucht.
Ja, ich würde mal, Max, ich wollte dich dran nehmen, dass du auch deinen Frust über mich loswerden kannst, aber jetzt, weil es passt gerade so ganz, der bleibt noch, ne? Der bleibt auch noch kurz. Weil ich wollte, weil das passt jetzt gerade ganz gut, Peter, was du gesagt hast. Ich habe mir nämlich hier auch das Wort abgestumpft aufgeschrieben und habe das heute schon so ähnlich, als du es vor mich gefragt hat, was machen wir jetzt eigentlich sozusagen im Nachgang? Schreiben wir da einen Kommentar nochmal zum deutschen Ergebnis? Ne? Was, also wie geht's jetzt sozusagen auch auf dem Blog weiter in der Hinsicht? Habe ich ihm auch geantwortet. Also ehrlich gesagt, natürlich, das, ne, als deutscher Fanblog sozusagen werden wir da natürlich Sachen machen. Aber ehrlich gesagt, ich habe jetzt ad hoc keine Idee, was wir da jetzt schreiben könnten, was wir nicht schon letztes Jahr geschrieben haben, beziehungsweise was wir jetzt die ganze Zeit gesagt und geschrieben haben, als dieser ganze Prozess im Entstehen war. Ja, ich meine, man hat es ja schon, und da kommt jetzt der berühmte Benny-Moment, der sich anscheinend bei einigen von euch eingebrannt hat sozusagen. Also wie oft haben wir hier allein und auch geschrieben, dass das mit diesem Radio-Voting nicht funktionieren wird. Und dann war das halt genau so in der Show. Und das war ja wirklich was, also da hätte man ja sogar jetzt gar nichts irgendwie groß ändern müssen an dem Prozess oder sowas, sondern einfach das nur anders präsentieren zum Beispiel. Ja, also selbst wenn man jetzt ne, gesagt hätte, was ja dann immer das Argument ist, wir konnten da jetzt nicht mehr was ändern oder sowas, aber dann hätte man die Punkte halt anders präsentieren müssen oder so. Also aber, und deswegen, ich bin da wirklich jetzt gerade schon so ein bisschen abgestumpft und reg mich gar nicht mehr so großartig auf, sondern habe das jetzt gestern irgendwie zur Kenntnis genommen. Nach den Nullpunkten habe ich ja schon das Schlimmste befürchtet und das ist dann das, was manche von euch da auch in meinem Vivi-Reactions-Clip schon gesehen haben. Also, dass eigentlich sozusagen mein einziger Wunsch, und zwar für Malik, nur für Malik war, bitte gebt uns wenigstens einen Punkt beim Televoting, dann sind es zumindest 6 geworden. Und darüber freut man sich dann ja schon, weißt du?
Aber, Benni, aber wie schlimm ist das denn? Also, dieses Video von mir, das ist ja auch ikonisch. Das muss man eigentlich mal, in den ZDF-Hauptnachrichten senden. Und eigentlich muss man bei der Tagesschau machen, dass beim NDR ankommt. Da saß ja nicht nur du, sondern da saß ja auch noch eine bunte Mischung von internationalen Fans von Vivi-Blogs, ja. Und alle hoffen nur, dass Deutschland nicht mit 0 Punkten da rausgeht und dass schon ein Punkt ein Erfolg ist. Sag mal, wo leben wir denn? Was ist das denn für eine Herangehensweise?
Ja.
Und wie kann man da dann sich nicht dafür schämen, Grund und also in Sack und Asche gehen und dann wenigstens ankündigen, wir nehmen das jetzt wirklich endlich mal ernst und lassen den Scheiß nicht einfach so weiterlaufen? Und genau darauf läuft es hinaus, weil dann wieder 17 Gremien innerhalb der ARD mitreden müssen. Und wenn es nur irgendwelche Wellenchefs von NDR 2 oder sonst wo sind, da kann man schon ausflippen. Max, aber du schüttelst den, du hast den Kopf
gelegt. Ja, lass mich noch ganz kurz was ergänzen, weil wegen dem, auch zum Thema Statement, also wir sagen wir so, es war nun nicht schwierig, das besser zu machen als im letzten Jahr. Deswegen war ich schon mal zufrieden und ich konnte da jetzt keine Überschrift rausziehen, wo ich schon wusste sozusagen, was kommen da für Reaktionen. Also insofern, das war jetzt schon mal ein Quantensprung sozusagen. Aber ich fand tatsächlich auch, was sich durchgezogen hat, sowohl bei Malik als auch bei Alex, einfach diese komplette Weigerung, den ESC auch als Wettbewerb anzusehen. Und es ist natürlich total gerechtfertigt zu sagen, Musik ist Kunst und man kann, ne, also man will die vielleicht nicht bewerten oder ich will mich als Künstler nicht bewerten lassen oder so. Aber dann bitte lässt man die Finger vom ESC, also sowohl als Künstler als auch für Veranstaltungen. Aber wenn ich sage, da mache ich mit oder ich bin verantwortlich für den ESC, dann muss ich da doch bitte hinfahren wie so ein Sam Ryder, dem ich wirklich in jeder Sekunde in seinem Gesicht ansehe, dass der jetzt dieses Ding gewinnen will. Und das habe ich einfach nicht gespürt. Und wenn in so einem Statement kommt es dann ja noch mal mehr raus. Und schön und gut mit Freude mit der Ukraine und so weiter. Alles in Ordnung. Aber es ist halt auch nochmal ein Unterschied, ob ich irgendwo auf Platz 15 lande oder auf Platz 25. Und deswegen, also gerade dieser Aspekt, so dieses, ja, ach, es geht ja nicht nur darum, wen man jetzt gut findet und wen nicht. Das stimmt ja alles. Aber trotzdem, wenn ich für den ESC da zuständig bin, muss ich da gewinnen wollen. Und es reicht nicht mal, eine gute Platzierung zu wollen. Man kann mit einer guten Platzierung zufrieden sein. Aber man muss an die Auswahl rangehen, wir wollen gewinnen. Und Peter, ich weiß schon, was du sagen willst. Ja, die ARD will halt nicht gewinnen. Wir haben es ja schwarz auf weiß und genau so ist es. Und genau das spürt man eben. Und also die Radios bitte sofort, also weiß ich nicht, bitte alle loswerden, einstampfen. Ja, also überhaupt ganz, ganz furchtbar, dieser ganze Auswahlprozess da. Peter, du darfst jetzt noch, aber bitte kurz, weil jetzt muss Max gleich was zum Thema sagen. Ganz ja, kurz. Du kommst genau. auch danach noch mal dran, aber dass Max auch mal was loswerden darf.
Ja, absolut, weil ich freue mich auch schon auf das Statement von Max. Aber ganz kurz nur. Also dieses Statement nach dem letzten Platz und auch alles das, was bei Barbara dann in dieser Aftershow und überhaupt gesagt wurde, war natürlich, hätte ich wahrscheinlich, wenn ich deren PR-Berater wäre, auch gesagt, das war ja echt schlicht, das hat mich auch ein bisschen persönlich ein bisschen aggressiv gemacht, boah, wir feiern jetzt die Ukraine und dass die Ukraine gewonnen hat und das ist so stark und so emotional und so wortgewaltig, dass wir quasi uns in diesem Windschatten dieses Statements mit dem eigenen Versagen gar nicht auseinandersetzen müssen. Weil das kam bei Alex, das kam bei Malik selbst, das kam in
war genau mein Eindruck, ja.
Der Aftershow bei Barbara Schöneberger. Also das ist wahrscheinlich auch, also wenn ich dafür bezahlt würde, dass ich denen sage, was kann man denn überhaupt noch mal sagen in dieser miserablen Lage? Wahrscheinlich auch das Naheliegendste, aber es war natürlich auch, zumindest für die, die ein bisschen näher dran sind, war es natürlich auch offensichtlich, ne? Weil was willst du dann schon noch sagen? Ja, in der Ukraine ist Krieg und wir feiern jetzt, dass sie gewonnen haben und wir freuen uns wie wahnsinnig darüber. Damit, was willst du dann noch, wie willst du dann noch eine Frage anschließen, aber warum wurdest du Letzter? Das traust dich dann ja gar nicht mehr zu fragen, weil du bist ja schon eingeschüchtert von der Brutalität des Kriegsthemas. Und das ist ehrlich gesagt fast sogar ein bisschen zynisch, wenn man das ganz zu Ende denkt. Maxi.
Servus. Ja, wo soll ich anfangen? Es wurde schon ganz viel gesagt und kann ich nur zustimmen. Ich glaube, ich fange mal mit Malik an, weil ich war der Blogger, der, glaube ich, ihn dann am Ende am meisten unterstützt hat, sowohl mit Prognosen als auch durch meine Statements und Kommentare und so weiter. Ich habe es aber tatsächlich so gefühlt und ich sage es immer noch. Ich finde nicht, dass es der schlechteste Beitrag gestern war. Ich finde, da kam auch Schrott aus dem Semifinale, Leute. Ich kann mir das nicht schlechter reden oder so. Ich kann nicht sagen, dass Island und sowas besser war als Deutschland. Es tut mir wirklich leid. Es war nicht wettbewerbsfähig, das ist so das Wort, das ist mir ganz bei ganz vielen Ländern übrigens eingefallen, wo ich gedacht habe, okay, ihr habt diese Länder ausgewählt, weil ihr denkt, dass dieses Lied gewinnt. Wenn man so spinnt, dann müsste ja eigentlich jedes Land mit der Attitude rangehen. Wenn man sich aber diese Songs anhört, dann glaubt man das nicht. Also, und ich glaube, Deutschland ist einfach dabei, man kann nicht davon ausgehen, dass man diese Nummer hört und sagt, yes, damit werden wir gewinnen. Ich glaube, das machen nicht alle. Und okay, es kann sein, dass der NDR und ARD und alle nicht gewinnen wollen, aber die Attitude muss doch trotzdem eine Sieger-Attitude sein, weil das heißt ja nicht, dass du unbedingt gewinnst. Das heißt nicht, oh mein Gott, wenn wir uns anstrengen, dann gewinnen wir ja den Bums jedes Jahr und dann müssen wir das Ding austragen. Das heißt, es ist doch noch gar nicht gegeben. Man muss sich einfach nur anstrengen und dann kann man sehr viel rausholen aus dem ESC. Das heißt nicht, dass man irgendwie, keine Ahnung, also dass es mit Stress verbunden ist. Man hat zum Beispiel in Spanien gemerkt, dass man mit diesem neuen Vorentscheidformat super Quoten herausholen kann. Man kann einen Social Impact generieren. Also wirklich das Benidorm-Fest, das war ja überall in den Medien und es war überall wurde es besprochen, auch wegen Drama und auch wegen anderen Sachen, Kontroversen, aber es gehört ja dazu und ist auch das Spannende an solchen Sachen. Und ja, jetzt slide ich so in Richtung, was könnte man denn machen? Oh, sorry. Ich habe mich gerade am Tisch übrigens entschuldigt, dass ich den Tisch geschlagen habe. Soweit sind wir schon. Ich habe mir überlegt, was ist, wenn wir dem NDR so eine Win-Win-Situation vorschlagen? Und zwar, die beziehen uns einfach mit ein. Und zwar, also nicht nur einbeziehen, sondern die geben uns das. Nein? Okay, ich werde mal trotzdem meinen Pitch machen. Die beziehen uns mit ein. Und dann ist es Win-Win für die, weil wenn ein gutes Ergebnis bei rauskommt, dann sind ja alle glücklich. Und wenn wieder ein schlechtes Ergebnis bei rauskommt, können die sagen, ja, wir haben es ja so gemacht, wie ihr wolltet. Deswegen, wieso sollen wir denn nicht? Und muss ja nicht unbedingt ein Benidorm-Fest hier sein, Heidelberg-Fest oder sowas, oder Düsseldorf-Fest, ja, das hört sich auch cool an.
Chemdorf-Fest,
Westerland-Fest, einiges. Ja, irgendwie sowas. Nee, aber es könnte ein Format sein, das halt auf das deutsche Publikum zugeschnitten ist, weil man hat ja gesehen, dass ganz ohne Hype um den deutschen Beitrag die Quoten wieder nicht schlecht waren. Also vergleichsweise sind die Quoten nicht schlecht, finde ich.
Da, ja, ja, gut. Also jetzt meinst du jetzt beim ESC-Finale, meinst du?
Ja, genau.
Ja, ja, die waren super mit 7 Millionen, gerade auch bei dem guten Wetter. Und da kommen noch ein bisschen Online-Streaming mit dazu und Public Viewing, genau, und alles. Also der ESC war da stark, das hat man jetzt ja auch schon aus UK gehört. In UK natürlich dann dadurch, dass ja zeitweise 10 Millionen mit dabei waren, bei uns wahnsinnig viele super junge Leute. Also das Ding hat ja Zugkraft. Und so sehr wir auch über TikTok geschimpft haben, ist das sicherlich auch TikTok ein Kanal, um eben weiter die jungen Leute damit anzusprechen. Nur da muss man natürlich auch mal in der ARD aufwachen und nicht nur Bruder da haben, der dann erst loslegt, wenn es da schon was gibt, sondern muss man halt auch eben TikTok und TikTok-Künstler nutzen, wenn man so einen Vorentscheid auf die Beine stellen will. Und dann muss man halt auch gucken, wer scheint denn Ahnung zu haben, was gut funktioniert. Und da, Max, muss ich jetzt auch nochmal auf Benidorm kommen. Ich glaube nicht, dass die Rigoberta da mit ihrer Globusbrust gestern so gut abgeschnitten hätte, wie es am Ende Chanel gemacht hat, sondern
ja, da und Tanju geht das auch nicht.
Nachdem wir jetzt Frankreich gesehen haben, wahrscheinlich nicht. Und insofern sind auch internationale Juries, auch wenn sie klein sind, wahrscheinlich manchmal gar nicht so schlecht, die mit reinzunehmen. Das wiederum würde ja dann bedeuten, das, was Thomas Schreiber damals schon mal versucht hat, war gar nicht so verkehrt. War es auch nicht nur, dass es vom Ansatz her verkehrt war, die zwar mit reinzuholen, aber denen einfach Lieder vorzusetzen und Künstler zu sagen, jetzt stellt euch mal vor, das ist so und so. Sondern du musst den Leuten das fertige Paket geben. Das ist alles das. Kurzer Sprung, Benni, ich weiß, du verdrehst schon intern die Augen und die Ohren. Das ist auch, dass dir jeder aus der Marktforschung sagt, du kannst nicht sagen, stell dir mal vor, das Produkt ist sowieso und kann das und das. Wie würdest du das finden? Sondern du musst den Leuten das Produkt in die Hand nehmen, was genau das macht, kann. Und dann musst du sie fragen, probier das mal aus und jetzt sag mal, wie du es findest. Und das heißt, du brauchst fertige Beiträge, die komplett gebaut sind und die müssen dann bewertet werden vom deutschen TV-Publikum von mir aus oder am Online-Voting und gerne auch schon mal von internationalen Kräften. Und das war damals der Fehler, der nicht gemacht worden ist. Da hat Schreiber gedacht, wir sparen uns diese Stufe, das so weit zu gehen. Und das ist letztendlich doch nur der einzige Weg, den wir gehen können. Eine interne Auswahl. Die Holländer haben da offenbar ein Händchen für. Über die Schweizer können wir vielleicht auch gleich nochmal reden. Und die Österreicher, wie weit es mit den internen Händchen da jetzt noch dann dauerhaft läuft. Aber es gibt ein Interesse in Deutschland an diesem Wettbewerb für die Vorentscheidung. Und man kann das auch befeuern. Und man kann da mit einer vernünftigen PR-Arbeit und Social Media und allem was drumherum echt auch ein Thema mit aufbauen. Aber dann müsste man halt auch mal gucken, wie so die Öffentlichkeitsarbeit und die Social Media aussieht.
Ja, und vor allen Dingen diese Einschaltquote da von 7, irgendwas, das finde ich jetzt auch nicht bahnbrechend. Also das ist solide, anständig und beim jungen Publikum natürlich auch nochmal besser, aber auch nur relativ. Also wir hatten zu Lenas Zeiten 14 Millionen und zu Gildo Horns Zeiten ganz andere Dimensionen. Das ist jetzt halt so, würde ich fast so sagen, das Grundrauschen, was du kriegst, wenn du, was weiß ich, also wenn du einen Kandidat, den bei einer Straßenbefragung 80% der Deutschen nicht kennt, schickst.
Na? Ja, also, aber da muss ich dir widersprechen, denn das war ja heute auch in den Quoten mit drin. Wir haben die beste Quote seit 2012 und da fehlen noch die Online-Quoten. Die werden erst noch in den nächsten Tagen zugerechnet. Ich glaube, dass es tatsächlich einen gewissen Malik-Faktor gibt, der auch diese Quote nach oben gebracht hat. Die war auch in den letzten Jahren schon mal schlechter, wo die Leute einfach noch weniger mit dem Künstler anfangen konnten. Und was aber jetzt natürlich die Enttäuschung umso größer macht, nämlich, ja, aber ich fand den deutschen Beitrag gar nicht so schlecht. Warum kommt denn der nicht an und warum haben wir so schlecht bewertet worden? Das ist dann nochmal die andere Ebene, weil halt einfach die Radiosender, ganz ehrlich, die Leute gebrainwashed haben. Die haben denen das Gefühl gegeben, das hier ist der heiße Scheiß und jetzt hast du den heißen Scheiß 10-mal gehört, jetzt musst du ihn auch gut finden. Und irgendwann tun das die Leute auch so. Das ist halt einfach so, wie die Psychologie funktioniert. Und insofern haben wir uns da, oder hat sich der NDR und die Öffentlich-Rechtlichen, schöne Potemkinsche Dörfer aufgebaut mit ihrer Airplay-Power, uns hier Augenwischerei vorgefühlt intern, dass wir jetzt irgendwie einen totalen heißen Act haben, der auch noch in Streaming-Chart steigt und so weiter. Und dann komisch, funktioniert das international gar nicht. Und deshalb, also ich glaube schon, dass es jetzt mehr war als dieses normale Grundrauschen. Es ist auch schwerer, noch auf die Sachen ranzukommen, die Lena damals hatte. Und die 14 Millionen hatten wir halt auch, wenn man ehrlich ist, in dem Moment, wo Lena dann um den Sieg gekämpft hat in Oslo. Ne? Also da ist ja dann die Quote nochmal dann deutlich angestiegen. Und als wir den dann selber ausgetragen haben, war es ja auch schon etwas niedriger, aber das ist natürlich nochmal was anderes. Und das würden wir auch jedes Mal wieder hinkriegen, wenn Deutschland so weit nach vorne gehen würde. Das hat UK ja gestern gezeigt. Also wie schnell sich das dann rumspricht, sagt, wir haben gerade 12 Punkte gekriegt, schalt mal ein. Also das ist ja so.
Okay, also ich formuliere es um. Also die Radiosender haben letztendlich den Sex-Appeal des ESC in Deutschland auf dem Gewissen. Fünf Männer, ich glaube eine Alibi-Frau, aber die letztendlich auch von diesem Stefan Dingenskirchen, Engel oder wie der heißt, dominiert wurde. Jenseits der 50. Einer war ja gestern auch in dieser grottenlangweiligen Pre-Show. Da haben wir noch gar nicht darüber gesprochen, dass das ja auch wieder Hausmannskost dritte Bundesliga war. Und die haben halt, ich sag's einfach, wie es ist, die haben Electric Callboy verhindert und damit letztendlich eine Renaissance des ESCs in Deutschland kaputt gemacht.
Also sie haben eine potenzielle Top-10-Platzierung für Deutschland
kaputt gemacht. Ich bin jetzt auch nicht mehr politisch korrekt. Ich sag's einfach, wie es ist. Oder wie ich es empfinde. Also ja. Das ist extrem desillusionierend, auch frustrierend. Und was haben wir auf die eingeredet? Leute, lasst sie doch wenigstens am Vorentscheid teilnehmen. Wenigstens das. Und lasst nicht diese fünf Vorzeit-Gruftis alles dominieren, nur weil er jetzt gerade Spielregeln definiert hat, die da die diese Regel bedürfen. Und am Ende war es so. Und also das Schlimmste ist, finde ich, für mich, dass ich jetzt irgendwie so auch die Euphorie einer Vision verloren habe, wie es jetzt noch einen Restart geben könnte.
Dann gehe ich mal rein, weil ich finde schon, dass man aus dem, was ihr gesagt habt, auch Duspor gerade, dass man da sozusagen was rausziehen kann. Und das habe ich schon mal, ich weiß nicht, ob es jetzt im letzten Stream war, in der Pre-Show oder wann das war. Also ich finde, als ein Strang oder ein Teil dieses, wie wollen wir den Vorentscheid neu aufstellen? Ein Teil hat ja geklappt, nämlich dass die Songs nicht nur an einem Abend im Vorentscheid zu sehen sind, sondern alle sechs zumindest mal für 2-3 Wochen im Radio zu hören sind und dann der Sieger zumindest auch noch länger. Aber man hat halt vergessen, den anderen Strang mitzudenken, nämlich wie schaffen wir es, dass der ESC klappt? Und da geb ich dir wiederum recht, Peter, das geht nur, indem man den Radiosendern ihre Macht da wegnimmt. Und dann kann das natürlich sein, dass die aussteigen, ja, dass die sagen, wenn ihr uns nicht allein entschieden habt und so muss es ja wohl entscheiden lasst und so muss es ja wohl hinter den Kulissen sein, wenn wir nicht entscheiden dürfen, welche sechs Songs da reinkommen, dann spielen wir die nicht. Ne? Also wir spielen keine Songs, die wir nicht ausgewählt haben sozusagen. Und so klappt's halt nicht. Sondern es müsste diese, meiner Meinung nach, ich finde es nicht schlecht, wenn es weiterhin diese Kooperation gibt und wenn man sagt, die Songs werden in den Radios gespielt, das schadet ja überhaupt nicht. Von mir aus kann man sogar sagen, auch und wenn nicht alles radiotauglich ist, dann müssen die halt nicht alle gespielt werden. Es werden nur drei von denen gespielt oder was weiß ich und die anderen werden dann auf einem anderen Sender oder keine Ahnung. Ja, da findet man ja irgendwie Lösungen, wenn man möchte. Aber es können natürlich nicht nur diese Radiochefs, die da ihre Fürsten im eigenen Saft sind sozusagen und die dann alles andere abblocken und irgendwie alles, was innovativ ist und nur gucken, was fällt bei uns im Radio möglichst wenig auf, so dass niemand merkt, dass da jetzt was ist, was nicht reingehört eigentlich, sondern da müssen eben dann auch Leute rein, die entscheiden können, was funktioniert beim ESC. Also das Minimalste meiner Meinung nach wäre mal, dass man noch genauso viele Leute reingesetzt hätte wie Radioleute und Alex dann als Head of Delegation im Zweifel das Zünglein an der Waage ist. Das wäre das Minimalziel, dass man die Jury doppelt so groß macht und eben die Radioleute durch andere Leute wieder ausgleicht. Eigentlich könnte man diese Jury nochmal ganz anders besetzen, okay, Dann würden die Radios aber bestimmt diese Kooperation nicht mehr mitmachen. Wie gesagt, ich finde einfach, also dadurch, dass Malik jetzt sozusagen diesen Erfolg hat, den er hat, das zeigt, dass dieser eine Teil funktioniert hat. Aber darum geht's halt beim ESC nicht. Nee. Und deswegen fehlt dieser andere Teil. Und das muss halt vom Kopf auf die Füße gestellt werden.
Und du kriegst das, aber Entschuldigung, wenn ich ans Wort falle, du kriegst das nicht zusammen. Und du kannst nicht Leute mit einem Ego, Regionalfürsten in ihrem Haus, damit ins Boot holen, um dann versuchen, sie zu domptieren und da auf eine Entscheidung. Das ist eine Wunschkompromissbildung, die nicht funktioniert. Es funktioniert für eine TV-Show nur, wenn du Leute damit arbeiten lässt, die sich mit Musik in TV-Shows auskennen, die sich mit Show auskennen oder die, und das sage ich jetzt nochmal, sage ich auch gerne, mit der Schwarmintelligenz, die übrigens die LeserInnen bei uns auf dem Blog haben, die aber sonst die internationale Bubble hat, auf dieser Basis arbeiten und agieren. Und die musst du, also wenn du auf die hörst und wenn die dir sagen, Daumen hoch, grünes Licht, dann bist du schon richtig unterwegs. Also das ist jetzt hinten rübergefallen, also dass mit Malik da ganz gut aufgestellt war, das heißt nicht ganz gut, noch das Beste, den besten Beitrag wahrscheinlich hatten. Also die waren nicht alle blind und er hatte nicht ein Auge, sondern konnte es so ein bisschen öffnen. Aber du brauchst halt dann einfach Leute, die dann wirklich da ein Gefühl für haben und dir dann Feedback geben. Und wenn die schon sagen, lass es lieber sein oder such nochmal andere, dann musst du es halt auch akzeptieren und dann musst du halt auch damit arbeiten. Und es können nicht Radioleute sein. Also mir schwebt heute schon den ganzen Tag so ein Vergleich durch den Kopf, der ein bisschen hinkt wahrscheinlich. Aber du gehst da auch nicht zum Ohrenarzt, wenn du Augenschmerzen hast oder wenn du was am Herzen hast. Und das ist das, was hier gemacht worden ist. Hier ist zu Leuten gegangen, die sich damit auskennen, wie dass sie die auf die Ohren packen, aber nicht, wie sie über die Augen dein Herz erreichen und mit dem Song. Und das ist halt der falsche Arzt für das falsche Problem. Und wir müssen da an das Richtige rangehen. Und deshalb Radio komplett weg. Die dürfen die Lieder spielen, die sollen die von mir aus gerne spielen, aber sie dürfen kein Mitspracherecht haben. Null. Es bringt nichts, weil es immer mit Kompromissen verbunden ist, die in die falsche Richtung führen.
Also die Platzhirsch-Arroganz geht mir auch tierisch auf den Senkel. Also die Hyperperversion war ja, dass diverse von diesen Radiostationen dann ja gar nicht Rockstars, wie wir es gestern gehört haben, gespielt haben, sondern in so einer Soft-Streamline-Version mit, also ohne den Rap-Part, der dann rausgeschnitten war. Und am Ende des Tages würde ich echt sagen, echt Leute, ich bin nicht mal ein Electric Callboy Fan. Ne? Ich kannte die vorher nur so vom Weghören und habe die halt natürlich über die Interviews und über die Kontakte kennengelernt und lieben gelernt, vor allen Dingen, weil, wie gesagt, deren großartiger Manager Jens, lieben Gruß an dieser Stelle, auch noch an anderen Stellen mir super Tipps gegeben hat, gerade was gute Weine angeht. Aber ehrlich gesagt, es ging mir in dieser ganzen Sache, das möchte ich echt nochmal an dieser Stelle sagen, es ging mir auch nicht um Electric Callboy. Es ging mir echt darum, dass ich endlich mal wieder möchte, also wie viele Fans wahrscheinlich, dass wir dann nach Turin oder wo immer auch hinfahren und irgendwie echt mit einer Coolness und mit einer Lässigkeit und mit auch einem gewissen Stolz auf den deutschen Beitrag gucken und sagen, also da könnte richtig was rauskommen. Und das haben wir halt viele, viele Jahre nicht gehabt. Und dann die Nachbetrachtung durch den NDR ist, finde ich, eigentlich die größte Folter. Ne? Also ich habe mir dieses Statement gestern, ich habe mir das ja reingezogen, irgendwann heute Nacht, als ich noch bei Dosopon saß um 3, ich war danach richtig schlecht drauf. Ne? Aber ich dachte, das kann nicht sein. Ne? Da liest du schon in jeder Zeile, ist wie bei Dinner for One, same procedure as every year, Miss Sophie. Ne? Also für 23 ist im Prinzip schon der Pfad gelegt.
Ja, so habe ich ja auch den Facebook-Post dann gemacht. Alles beim Alten war meine Umschreibung sozusagen.
Aber dann lass uns vielleicht doch mal nach Österreich gucken. Ja, da hast du aber ja gestern auch schon relativiert. Weiß nicht, Benni, oder wolltest du in eine andere Richtung gehen? Weil ich würde ganz kurz sonst jetzt Österreich und Schweiz nochmal machen.
Ja, Österreich macht mich mindestens genauso wütend, wenn nicht sogar noch einen Ticken wütender. Warum macht mich da ruhig einen Aufschlag? Dann komme ich.
Nein, also mir fiel das nur nochmal wieder ein, aber dann fiel mir auch ein, dass wir ja gestern drüber gesprochen haben schon, dass die ja zumindest angekündigt haben, mal drüber nachdenken zu wollen, ob es denn so weit kommt und wie es kommt und wer es dann macht. Und ich sage auch nicht, dass dann jetzt eine Vorentscheidung das Allheilmittel ist. Und wahrscheinlich ist, also muss es da ganz viele gute Gründe für geben oder Dinge passen, dass das funktioniert. Die Schweiz kann ich halt einfach mit ihrem System gar nicht so richtig einschätzen. Die haben in den letzten Jahren einen ganz guten Flow gehabt, so ein bisschen, dass sie dann da eine ganz gute Kombi immer hingekriegt haben aus Künstler und Song, dass das sowohl dann bei Juries und beim Publikum idealerweise ja verfangen hat, gestern ja nun gar nicht mehr. Und das war natürlich ja schon mal eine ganz anständige Klatsche, dass dann da tatsächlich Marius mit 0 Punkten dann vom Publikum vom Platz gehen musste. Das wünscht man ja dann da auch keinen. Und das hat sicherlich auch den einen oder anderen überrascht. Also muss die Schweiz da jetzt auch ran nochmal aktiv werden? Oder kann man eigentlich noch sagen, hey, ihr habt in den letzten 4 Jahren so viel richtig gemacht, und ihr seid ja immer noch 17. geworden. Im Grunde läuft das schon.
Für die Schweiz wäre das tatsächlich meine Einschätzung. Also, dass man da jetzt nicht irgendwie komplett was umkrempeln muss. Wobei ich auch sagen muss, dadurch, dass die das ja wirklich, und das finde ich erstaunlich, weil ja auch 100 Leute mit drin sind und die schaffen das aber irgendwie, diesen Prozess komplett geheim zu halten. Ich frage mich eben weiterhin, warum Marius eigentlich mit so einem Lied angetreten ist, wo er auf dem Album, ich würde jetzt mal aus dem Stand sagen, 3 Songs hat, die eher ESC-tauglich gewesen wären. Also man hat da ja schon sehr auf die Jury gespielt und gehofft, was ja dann auch das Ergebnis bestätigt hat. Ich meine, letztendlich Finale und Mittelfeldplatz nach wie viel? 2, 3 sehr guten Platzierungen kann man sich, glaube ich, nicht beschweren. Also ich denke, die werden das jetzt nicht komplett umkrempeln, aber vielleicht nochmal zu gucken, wo sind da Stellschrauben, das kann man machen. Also bei Österreich, da hatte ich ja, ich finde es gut, wenn man dann offen damit umgeht und auch sagt, wir gucken uns das an. Ich hatte mir dann nur nach einem Hinweis in den Kommentaren auch den Facebook-Post von Eberhard Forcher, der ja der Chef-Scout des ORF ist, also irgendwie immer von irgendwoher Songs dann rankart, die eben da sozusagen dann bewertet werden, beziehungsweise von diesem Inner Circle an Leuten hoch und runter gehört werden und diskutiert werden. Da kommen dann wirklich wahrscheinlich Maro und ihre Sängerinnen und machen Stuhlkreis und dann wird sozusagen darüber geredet, dann sagt man, finden wir nicht noch eine andere Sängerin? Ah nee, jetzt haben wir keine gefunden, naja, den Song finden wir aber gut, also bleibt der jetzt im Rennen und so. Ja, aber jemand hat es gerade in den Kommentaren geschrieben, ich meine, am Ende vom Tag, ich weiß nicht, ob die mal Pia Maria auf irgendeine Bühne gestellt haben und die musste den Song dann nochmal singen, den sie ja angeblich innerhalb kürzester Zeit im Studio eingesungen hat. Aber also wenn man halt wirklich so einen langen Prozess macht und das dann nochmal, die wollten ja eigentlich schon im Dezember fertig sein und dann wurde es wieder verlängert und dann noch die neue Programmchefin und was sagt die da eigentlich dazu? Dann muss doch am Ende bitte da zumindest jemand sein, der den Song, der ausgewählt wurde und der dann ja gut oder schlecht sein kann, aber der diesen Song auch singen kann. Also das ist mir wirklich total unbegreiflich, wie am Ende des, so eines Prozesses dann sowas stehen kann. Und wenn dann halt da noch steht, ich will das jetzt nicht falsch zitieren, aber wenn Eberhard Forcher da schreibt, so im Sinne von, viele in seinem Umfeld hätten da jetzt nicht unbedingt besonders schiefe Töne gehört oder so, also dann ist natürlich klar, woran es liegt. Also wenn sozusagen der damit für die Auswahl verantwortlich ist, nicht hört, dass da schief gesungen wird, okay, dann ist es vielleicht so. Aber ich glaube, da muss man auf jeden Fall ran, weil dieses System und wie gesagt, da immer diese Gesprächskreise und bitte produziert nochmal nach und bitte macht jetzt nochmal einen englischen Refrain und bitte wechselt noch die Sängerin und bitte sucht noch einen neuen Song. Ich meine, bei Penda war es dann ja auch so, dass die irgendwie dann, ich habe es nicht mehr so genau im Kopf, aber so im Sinne von, dann wollten sie die unbedingt und dann hat die sozusagen ihr ganzes Album rübergeschickt und kein Song war gut genug, dann haben sie halt den langsamen genommen, also irgendwie den einzigen langsamen, den sie hatte. Also das ist wirklich überhaupt kein System und das ist so Trial and Error und am Ende ist halt immer Error in den letzten 3 Jahren und deswegen muss da auch meiner Meinung nach auf jeden Fall was passieren.
Und wie hättest du das jetzt im Vergleich zu Anger gesehen? Das war ja sozusagen Und die Alternative.
Ja. Also ich mag den Song total gern, aber der wäre natürlich auch überhaupt nichts für den ESC geworden. Beziehungsweise, man muss ja immer mit so absoluten Aussagen vorsichtig sein, aber der wäre, sagen wir so, ein mindestens genauso großes Risiko gewesen.
Ja.
Ja. Da stellt sich bei mir die Frage, wussten zum Beispiel jetzt die Schweizer, dass Luca Henny, weil Luca Henny war auch interne Auswahl, oder? Wussten die Schweizer, okay, für die Podcast-Hörer, alle haben genickt, wussten die Schweizer dann, dass der live abliefert, also dieses Lied so live abliefern kann, oder haben die sich dann...
Okay, ja, die wussten im Zweifel sogar, dass er davor noch tanzen kann, weil er ja durchaus über DSDS ja bekannt geworden ist. Also der hat ja schon im Vorfeld mehrere Male gezeigt, dass er auch vor großem Publikum oder Millionen Publikum singen und tanzen kann. Also, ja,
stimmt.
Also ja, die Schweiz hat sich ja so ein bisschen an dem deutschen System, das wir davor hatten, orientiert. Und da gab es ja zumindest, also jetzt in den letzten Jahren, dann diesen Live-Auftritt sogar tatsächlich, der gefilmt wurde und davor aber zumindest live in einem Studio sozusagen, was dann mit einer Kamera sozusagen gefilmt wurde, sodass man zumindest mal von den stimmlichen Fähigkeiten, zwar, wie wir seit 2020 wissen, nicht von den Bewegungsfähigkeiten unbedingt, aber wo man zumindest mal einen Eindruck bekommen konnte, kann der Künstler, die Künstlerin diesen Song auch singen.
Ich habe mich gerade nämlich nur gefragt, ob da...
Und ich glaube, bei Luca ist es natürlich so, dass der durch die Gesangs- und Tanzshows, also wusste man, glaube ich, schon zumindest, was er kann. Klar, ob das dann immer mit einem Song perfekt matcht, ist nochmal eine Frage. Aber keine Ahnung, der hatte dann ja schon Gesangsshows und Tanzshows gewonnen. Und insofern war, glaube ich, die Wahrscheinlichkeit hoch, dass er so eine Tanznummer gut auf die Bühne bringt, selbst wenn man es nicht gesehen hätte.
Ich habe mich gerade nur gefragt, ob das Konzept vielleicht nur für Balladen irgendwie aufgeht. Aber gut, wir wissen nämlich auch gar nicht, beziehungsweise doch, wir wussten dann eigentlich, wie das in Richtung Ben Dolic bei uns gegangen wäre. Also ich habe mich nur gefragt, ob es einfach schwer ist bei Uptempo-Songs, diese Auswahlverfahren. Also
ich glaube schon, dass es ist. Und dann ist aber natürlich auch die Frage, ne, wie du dann damit rangehst und wie du mit den KünstlerInnen dann auch arbeitest. Und die Schweizer haben da ja jetzt ja auch dieses Jahr wieder Sascha Jean-Baptiste mit rangeholt und die war ja auch damals für Luca Henny mit zuständig. Also, und ich meine, es ist ja auch nicht verkehrt und also das zu wissen, das rechtzeitig zu machen. Ich weiß auch nicht, was Sascha Jean-Baptiste jetzt zum Beispiel mit unserem Auftritt gestern gemacht hätte. Aber letztendlich hat ja Marvin Dietmann auch gesagt, oder hat Malik ja dann auch dazu geäußert, dass er sich ja mit ihm ausgetauscht hat und sie beide dann schon auch übereingekommen sind, dass diese intime Nachtclub-Atmosphäre da genau das Richtige war und dass sie deshalb eben nochmal poliert werden sollte. Ich finde auch, dass du da nicht unbedingt dann als Choreograf dann gegen den Künstler arbeiten musst. Die Frage ist nur, ob du als Künstler offen bist, was anderes auszuprobieren. Und wenn ich jetzt wieder nur mal hier Replay, Replay, Replay sage zum Beispiel, dann ist das zum Beispiel eine Künstlerin gewesen, die dir wahrscheinlich alles auf die Bühne bringen würde. Ja, einfach weil sie es auch spannend findet, was anderes zu machen, außer authentisch zu sein. Und das hattet ihr ja vorhin auch schon mal gesagt, es geht ja auch ein bisschen um Kunst. Und Kunst kommt auch vom Können und nicht nur dazu, man selber zu sein, sondern eben auch was anderes darstellen zu können, was anderes vermitteln zu können, außer seine eigenen Gefühle, wenn man jetzt gerade so in sich spürt. Und da kann man eben eine Amanda Tenfjord sein zum Beispiel, die eben trotzdem sowas mit rüberbringen kann. Oder du kannst dann eben auch eine Konstrukta sein, um jetzt nochmal kurz das aufzumachen. Denn das ist, weiß ich, wenn wir jetzt Dach soweit abgeschlossen haben, tatsächlich für mich ja so eine vergleichsweise große, nein, nicht Enttäuschung gewesen, sondern auch Überraschung gewesen, dass die Jurys an Konstrukta weniger gesehen haben als das TV-Publikum. Und da weiß ich nicht, also ich meine, ja, also da würde mich auch eure Meinung zu interessieren, ob das jetzt nicht eigentlich auch passen müsste, also so ein Konstrukta-Song auf das Anforderungsprofil, was einer ESC-Musikjury mit auf den Weg gegeben wird. Oder also, dass das dann so erklären würde, dass es so deutlich schlechter bewertet wird, als das Publikum das dann aufnimmt, was ja doch überraschend kommt.
Ich gebe gleich mal Feuer rein, weil ich würde dir total zustimmen. Und noch erschreckender ist ja, wenn die Jurys Chanel so weit vorne haben. Deshalb, also man muss... Ich wusste, dass ich euch damit kriege. Also da war ich aber tatsächlich überrascht, muss ich sagen, dass Chanel bei den Jurys so weit vorne lag. Und das hat sich in den letzten Jahren aber schon angedeutet. Ich glaube, es dauert aber sehr lange, bis sich das in unseren Köpfen festsetzt. Aber es ist gar nicht unbedingt immer so, dass die Jurys dieses Innovative und so unbedingt mögen, sondern in den letzten Jahren war es häufig auch so, dass die Televoter da eher mal für was Außergewöhnliches zu haben waren. Und ja, also für mich ist das so ein bisschen zwiegespalten fast, weil auf der einen Seite gibt es ja schon dann diese Beiträge wie zum Beispiel Schweiz, von denen man klassischerweise sagen würde, da fahren die Jurys drauf ab und es stimmt dann auch. Und auf der anderen Seite, wie gesagt, also es ist ja total unbenommen, da haben wir auch drüber geredet, über dieses tolle Gesamtpaket aus Spanien, dass es aber wirklich so weit vorne liegt und wie du richtig gesagt hast, Duisburg zum Beispiel auch vor so einem Beitrag aus Serbien oder so deutlich dann sogar, das hat mich jetzt überrascht und das zeigt vielleicht auch, wie sehr das im Fluss ist. Also ich glaube, man kann das eben gar nicht mehr so eindeutig trennen, sondern es kommt da auf ganz viele Faktoren an.
Naja, also was ich gut fand, war, dass die EBU immerhin 6 Jurys in die Schranken gewiesen hat. Ne? Fragt sich, ob das genug war, wenn man sich die Punkte, die Aserbaidschan trotzdem noch abgeräumt hat, anguckt. Andererseits hat auch die deutsche Jury Aserbaidschan 6 Punkte gegeben und ich glaube, Michelle hat sich nicht für ein Butterbrot da irgendwie was unterjubeln lassen. Also insofern, die Geschmäcker sind halt unterschiedlich, ne? Und die Wege des Herrn sind unergründlich, also sei es drum, ne? Grundsätzlich würde ich sagen, gestern waren Serbien und Chanel die großartigen Acts, die markiert haben, wie so Duftnoten, wofür der ESC stehen kann, ne? Und ich habe bei WhatsApp wahnsinnig viel polarisierendes Feedback zu Chanel bekommen. Und ich habe am Ende des Tages gesagt, jetzt erst recht, da wählt sie ganz oft die 10 war es, glaube ich, weil sie hat es einfach verdient. Also sie rockt diesen ESC. Und Serbien war natürlich ein bisschen spröde. Und da hat am Ende, ich hatte fast so das Gefühl, als dann das Televoting kam, sie hat am Ende des Tages die Sympathien Europas gewonnen. Das ist viel wichtiger als so ein paar Jurys, die im Zweifel auch noch ein Butterbrot in Kauf nehmen, um sich da noch ihr Voting abkaufen zu lassen. Insofern, ich fand's super cool, dass Serbien im Televoting soweit das ist für mich auch der Eurovision Spirit, mit Televoting so weit vorne war. Und Chanel, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll. Ne? Das war einfach großartig. Also wenn ich an dieses Jahr zurückdenke, dann ist es Chanel, weil, also wie gesagt, es ist ja auch jetzt nicht so, dass sie unumstritten war. Also nach Benidorm gab es ja auch da wird Max was zu sagen können, relative Kontroversen, ob man nicht hätte jemand anders schicken lassen können. Sie hat sich das alles nicht anhaben lassen und die hat da perfekt abgeliefert. Ja. Und dafür feiere ich sie.
Ich würde das noch ein bisschen mit erweitern, weil du jetzt gerade die Eckpfeiler des ESCs und was sie ausmacht genannt hast. Jetzt, wenn es tatsächlich so ein bisschen um das Polarisierende auch geht, aber klar, Chanel, Serbien von und natürlich muss man damit erwähnen, Moldawien auf ihre Bierzelthaftigkeit, also Turbo-Folklore geht dann doch auch immer. Und es ist dann an der Stelle nochmal wichtig, daran zu erinnern, dass 25 Länder in dem Finale waren. Du kannst für 24 anrufen und es reicht eben auch, also du musst nicht 30% des Publikums begeistern, sondern es reicht, wenn du 8-9% so intensiv begeisterst, dass sie so verrückt wie Peter und ich habe das auch vielleicht zweimal die 10 gewählt, dann sagen, da rufe ich für an, weil ich so gut finde, dass man da wirklich begeistert von ist. Und das kriegst du eben nicht mit Mainstream am Reißbrett hin. Das war ja auch immer der Fehler, glaube ich, den Thomas Schreiber gemacht hat und den jetzt auch der NDR immer noch macht. Es geht nicht darum, hier one size fits all. Überhaupt nicht. Es geht darum, also eine Größe trifft in einer Nische, die groß genug ist, die 8, 9, 10% so ins Schwarze, dass die sagen, da rufe ich für an und dafür gebe ich meine Punkte. Ja, dafür investiere ich einen Euro oder so.
Das war jetzt aber noch nicht so knackig wie One Size Fits All. Da musst du dir mal noch ein besseres Schlagwort überlegen.
Ja, genau. One Niche Fits It or Brings You. Da muss ich mir was überlegen, was die Aussage ist. Aber letztendlich lieber 8%, also oder ein Elftel der Zuschauerschaft komplett abholen, auch wenn es Trash ist, Spaß ist oder eben die klassische Ballade und dann eben auch die Punkte mit abholen. Und dann läufst du am Ende besser, als wenn du versuchst, dem Mainstream hinterherzulaufen. Das wird ja wahrscheinlich nicht gelingen.
Was Amen. War eigentlich in Spanien los gestern, Max?
Es ist gerade live, habe ich gesehen. Ja, live wird gerade Chanel empfangen. Und zwar haben sie einen großen Platz in Madrid, Plaza Mayor, falls sich jemand auskennt, haben sie gerade vorbereitet, um Chanel zu empfangen. Ich sage schon wie in Spanien, Chanel, aber gut. Es ist komplett, also ich habe Audios von Leuten, die einfach nur ins Telefon geweint haben und geheult haben. Und ich habe Videos gesehen, das ist krass. Aber ich fand es ja schon krass, als ich die erste, also die zweite Probe gesehen habe und die Reaktion der Fans gesehen habe, wie sie einfach nur auf den Bildschirm gucken, den letzten Teil des Liedes sehen und anfangen zu weinen. Und ich finde, vielleicht ist es übertrieben für andere Leute, aber lieber, ich muss nicht weinen, keine Angst, aber lieber habe ich einen Hype als keinen Hype. Lieber habe ich einen Hype und werde dann enttäuscht, als dass ich mir das Ganze angucke und sage, ja, ich bilde mir jetzt nichts drauf ein und wenn es ein letzter Platz wird, dann werde ich nicht enttäuscht. Also ich habe mir dann gedacht, nee, lieber ist man all in und on fire und feuert mit und fiebert mit, weil sonst genießt man das ja gar nicht. Also man geht auch nicht ins Fußballstadion und sagt ja, ach mal gucken, vielleicht kriegen wir heute keine 5 Tore. Also das ist, deswegen bin ich dann irgendwann auf den Zug aufgesprungen und ich bin eigentlich so ein Spanier, der sagt, nee, erstmal den eigenen Beitrag kritisch begutachten und nicht einfach jeden Scheiß hochloben, unterstützen, aber nicht in den Himmel loben. Und das habe ich in den letzten 20 Jahren auch nicht gemacht, bei Beth 2003 vielleicht oder keine Ahnung was, das war ein super Lied, Leute. Aber ich habe das, was ich gestern erlebt habe, war einfach neu. Und ich... Klar habe ich ganz viele Kommentare in den letzten Tagen gesehen, eigentlich in den letzten Monaten, aber in den letzten 2 Wochen war es nochmal potenziert. Ich habe sehr viel Hate bei uns auch auf dem Blog gelesen zu Spanien. Ich habe mich sehr zurückgehalten, weil ich dachte, ich muss jetzt als Blogger auch nicht jedem irgendwie antworten. Die können alle schreiben, was sie wollen, ist ja ihre Meinung. Aber ich fand es stellenweise sehr, sehr, sehr unfair einfach. Ich fand es unfair, weil das ist nicht nur Hintern gewackelt, weil die Jury hätte Hintern gewackelt einfach nicht so hoch gelobt. Das ist harte Arbeit, die hinter dem Beitrag steckt. Über das Lied kann man sich streiten, aber es ist ein Lied, zu dem man tanzen kann, das man anhören kann. So ein Lied ist auch unfassbar beliebt in Spanien. Und die Choreografie, ich will jetzt keine Superlativen rausholen, aber vielleicht ist es tatsächlich die beste Choreografie, die wir beim ESC gesehen haben, so was Tanzen angeht in einem Beitrag. Ich habe ja schon nach den Proben gesagt, wer denkt heute noch an die Choreografie von Fuego? Also das ist... Und ich habe mal auch bei ganz vielen gesagt, Leute, schaut mal bitte vor allem den letzten Teil des Auftritts an im Finale und sagt mir dann, ob das ein bisschen Hintern gewackelt ist. Und das ist dann so, was dann so gut angekommen ist. Es hat mich dann trotzdem auch überrascht, weil ich den ESC ja so lange schaue und weiß, dass manchmal es dann trotzdem nicht reicht.
Ja, wollte ich gerade sagen, weil du ja schon gesagt hast, also sozusagen, dass der Hype sich dann nicht erfüllt. Ich finde, davon kann man ja gar nicht sprechen. Also natürlich darf man im ersten Moment oder im zweiten oder sowas enttäuscht sein, wenn man ja hofft zu gewinnen, klar. Aber am Ende des Tages steht ja ein 3. Platz, wo man sagen muss, also absolut Chapeau und ist auf jeden Fall eine super Sache. Ich wollte nur zu der Kritik, weil auch gerade noch was in den Kommentaren dazu kam. Ich habe aber das Gefühl, dass das ist doch einfach durch die Bank weg für alle Beiträge, beziehungsweise für vor allem für die irgendwie, ich sage jetzt mal so in den Top 5 oder so. Also genauso habe ich das zum Beispiel für Constructa, ne, Leute, die dann sagen, also sowas darf auf keinen Fall ganz vorne und so weiter. Aber Ukraine haben wir vorhin schon ausreichend drüber geredet, dann natürlich auch. Letztendlich auch Schweden, wie jedes Jahr. Ich habe gar nicht das Gefühl, dass da jetzt Spanien sehr im Mittelpunkt stand. Ich hab eher das Gefühl, das hat einfach mit Favoritenstatus zu tun. Und dann fühlen sich natürlich immer auch Leute bemüßigt zu sagen, dass sie es nicht mögen oder warum sie es nicht mögen. Aber ja, letztendlich, also nochmal, wie gesagt, also dieser dritte Platz freut mich total, dass das jetzt gleich mit der neuen Vorentscheidung so geklappt hat. Und dann hoffe ich, dass Spanien da gut den Weg weitergeht.
Das ist aber ja auch nicht jetzt unbedingt klar, ne? Da weiß man ja auch, weil man jetzt einmal einen guten Auftakt hatte. Aber da waren spannende, gute Sachen dabei. Da wird nächstes Jahr vielleicht nicht wieder der dritte Platz bei rumkommen. You never know. Da werden wir auch viel more of the same sehen. Und wir haben aber ja auch gesehen, und insofern war der Hinweis gerade richtig, das merke ich mir jetzt, dass Thomas Mohr das auch mal vorgegeben hat und was Benny gefordert hat. Also man muss in seiner Nische exzellent sein. Und Chanel war definitiv exzellent, also mehr als das. Sie war sublime, heißt es, glaube ich, ne, Max, so ungefähr in der Richtung. Und Urs war es halt da nicht, ja, obwohl er in der ähnlichen Richtung als Mann unterwegs war. Und dann erklärt sich das auch. Dann erklärt
und trotzdem hat er viel mehr Punkte bekommen, als ich jemals gedacht hätte. Also ja. Auch der hat ja sein Publikum angesprochen sozusagen. Und auch, muss auch sagen, also in der Halle war das auch ja super, also war das super, ne, von der Stimmung her. Also da muss man schon sagen, also auch dieser Auftakt, auch schon Tschechien direkt am Anfang, danach gleich Rumänien, das hat wir, und dann auf 4 war ja, glaube ich, der Rasmus. Also das hat schon wirklich extrem gut funktioniert. Da haben wir gleich erstmal kurz eine Pause gebraucht anschließend sozusagen.
Dann sagt mir doch jetzt nochmal, also über Frankreich haben wir schon grob ein bisschen gesprochen, dass wir da auch überrascht sind, dass das da so durchgereicht ist. Also irgendwie ist er untergegangen. Vielleicht hat er der Alvan auch zu negativ und zu böse gewirkt. Und da hätte er möglicherweise mehr noch auf sich auch rausholen können. Weiß ich jetzt nicht. Müssen wir noch über irgendeinen Beitrag sprechen? Über irgendwelche langsamen Lieder oder sprechen noch einmal vielleicht jetzt dann auch mal über die Show generell, ob da noch mal was mit zu erwähnen ist, was wir noch nicht gemacht haben.
Also ich kann vielleicht sagen, ich war sehr überrascht, eigentlich nicht mehr nach der ESC-Woche jetzt, aber doch nach dem, was im Vorfeld war, dass es Norwegen so mit Mühe und Not noch in die Top 10 geschafft hat und auch beim TV-Publikum gar nicht mal so gut abgeschnitten hat, wie ich es erwartet hätte. Also das war so ein Platz, der für mich noch überraschend war. Italien, da hatten wir ja noch drüber gesprochen, dass ich die so auf 6-7 gehabt hätte, wenn wir so weit getippt hätten. Also das hat sich für mich auch so ein bisschen abgezeichnet letztendlich. Und dann muss ich sagen, also die anderen Sachen, ich sag mal auch, wenn ich so zum Beispiel an Finnland denke, das hat sich ja auch so vom Gesang her dann schon abgezeichnet, dass das nicht weit vorne landen wird. Also ich finde da, ja, da war jetzt keine so riesige Überraschung dann am Ende mehr dabei, für mich zumindest. Außer vielleicht auch noch Portugal Top 10. Also Island so weit unten und Portugal dafür so weit oben. Die hätte ich sozusagen so in einer, also eher, dass die sich im Mittelfeld treffen vielleicht. Aber da scheint Portugal ja deutlich besser angekommen zu sein. Da war ich wirklich überrascht.
Das trotz der frühen Platzierung, aber also genau. Island habe ich jetzt auch nicht mehr zugetraut. Da habe ich ja Treffer versenkt mit Platz 23 bei meiner Vorhersage oder meinem Tipp. Endlich mal ein blindes Huhn in dem Fall, das auch mal den Körner
trifft. Wir haben ja die Auswertung noch nicht. Wir wissen nicht, wer morgen noch Teil des Teams sein darf. Ne? Einer
wollte muss ich, ja noch den Koffer. Wollte ich gerade sagen, weil Benny hat ja schon gedroht, mich vom Block zu schmeißen. Weil meine Tipps so miserabel sind. Weil ich hätte natürlich auch, ich fand Island super. Also die Mädels fand ich richtig klasse. Und bei Italien habe ich wieder gedacht, das ist so ein bisschen so wieder wie Occidentals Karma, also der Song, jeder rechnet damit, er wird ganz weit vorne landen. Und dann war es irgendwie doch halt nicht mal Top 5. Aber ich feiere ihn trotzdem. Ich hab nichts zur Kindergärtnerin gesagt, warum mir das immer wieder aufs Butterbrot geschmiert wird.
Also Fabian und ich, wir haben uns ja lange unterhalten in Turin, ne? Und ich möchte nochmal sagen, ErzieherInnen bitte. Genau. Und ich habe mich auch nochmal in aller Form entschuldigt, aber nimm's auch mit Humor. Ich meine, ich hätte ihn auch schon gelesen heute, oder? Ich glaube, er ist auch dabei.
Du hast dich für mich entschuldigt.
Nicht nur bei Fabian, aber dazu kommen wir irgendwann unter vier Augen nochmal.
Fabian, du siehst ja richtig sexy aus auf dem Bild. Das sehe ich ja jetzt. Darf ich das nicht sagen? Doch, ne?
Das ist übergriffig, aber ansonsten okay.
Wieso ist das übergriffig? Das ist ein Kompliment. Und ich finde auch, wir sind ja unter uns. Also ich mag das nochmal sagen. Liebe Leute, ich kriege dann teilweise so so einen eingeschenkt, als wäre ich hier irgendwie ein Sprecher vom Bundeskanzleramt. Ich begreife diese Chats wirklich nur als Drinks unter Freunden abends nach einem mehr oder weniger anstrengenden Tag und ich kann da nur authentisch. Ich kann du da nur authentisch sagen, was ich liebe und ich möchte mal sagen, habe ich schon gesagt, dass ich Chanel verehre. Maxi, möchtest du meine Chanel-Verehrung, die wir ja auch bilateral ausgetauscht haben, nochmal unterstützen?
Hat er doch schon gerade.
Ja, ich wollte gerade sagen, also ja, ne, immer. Wir treffen uns halt nicht bei Constructor, aber wir hatten es von der Show, oder?
Ja, und also vor allem hatten wir es von super authentisch und auch da wollte ich nochmal sagen, du bist sogar so super authentisch, dass dich auf jeden Fall alle, mit denen ich dann spreche, ganz genau einschätzen können. Also
Maxi, weißt du, was wir mal machen? Wir machen mal, wir gehen mal zu viert essen. Ich bringe Constructor mit und du bringst Chanel mit.
Ich würde mich mit ihr echt super gern unterhalten und auch gut verstehen. Sie darf nur nicht singen, also nicht das Lied singen.
Ich glaube, wir hätten richtig viel Spaß.
Das machen wir mal, bitte. Dann aber einen Livestream hätten wir gerne. Ich habe noch, also wir haben jetzt sowohl die sonstigen Ergebnisse gerade eher so gestreift, ne? Aber es hat jetzt auch niemand Einspruch erhoben, dass wir über irgendein Land noch besonders dringend reden müssten. Bei den Jurys.
Es gibt ja noch einen Hinweis, weniger Chanel, mehr Cornelia, wenn ich mir heute auch noch was wünschen darf.
Ja, okay, ich nehme es mal auf die Liste. Ich wollte nur noch sagen, Thema Jurys, auch darüber haben wir jetzt gerade schon gesprochen. Ich finde es aber doch auch weiterhin erschreckend. Also ich meine, 6 von 40 Jurys werden ausgeschlossen. Die Frage ist ja, ab welcher Quote sagt man dann eigentlich, also so kann man das nicht weitermachen. Es gibt ja immer mal wieder Forderungen. Eigentlich hat sich das System, glaube ich, etabliert. Also ich habe jetzt wenig gehört, Jurys gehören abgeschafft. Aber gerade bei uns in den Kommentaren ist immer wieder, man muss dann doch mehr Leute mit reinnehmen, also vielleicht 10 pro Land oder so, damit dann man da eben nicht, Beeinflussungen, Tür und Tor geöffnet werden oder halt ein Ausreißer nach oben oder unten dann schon irgendwie was ausmachen kann oder auch Länder, die halt bestimmte andere Länder durch die Bank weg jedes Jahr auf den letzten Platz setzen. Da würde mich vielleicht auch nochmal zu diesem Jury-System, weil wie gesagt, also ich fand es gestern jetzt schon erschreckend, ehrlich gesagt. 6 Jurys werden ausgeschlossen. Das ist ja nun nicht gerade wenig. Auf der anderen Seite war es auch wieder dieses typische EBU-Nicht-Kommunikation. Also was da jetzt ganz genau war, weiß man ja weiterhin gar nicht. Wissen Sie vielleicht selbst nicht, weil Sie es erst noch genauer untersuchen. Meine Interpretation war so, dass die Ergebnisse sich zu sehr geähnelt haben und beziehungsweise eben gleiche Muster aufgewiesen haben. Ne? Also wenn das eine Land dann dem einen 12 und die umgekehrt und so weiter. Das, ja, wie gesagt, fand ich schon ziemlich erschreckend. Und wie gesagt, vielleicht machen wir da eine Runde. Und wenn ihr noch ein Land lobend erwähnen wollt oder was zu Cornelia aus Schweden sagen wollt, können wir es ja gleich mit reinpacken vielleicht. Duspa, du hast schon Reaktion gezeigt zu sagen.
Nee, ich bin nur möglicherweise, wollte gerade noch mal gucken, welche Länder mir noch fehlen. Und zufälligerweise bin ich dann auf einen Wutkommentar eines ESC-Fans auf Bild.de gemacht, also tatsächlich jetzt online gerade, wo steht, nehmt dem NDR endlich den Eurovision Song Contest weg. Nicht, dass die Bild-Zeitung etwas zu sagen hätte, aber offenbar wird unser Sprachrohr da mit vervielfältigt. Die Conny, die ja auch ein bisschen zickig war, finde ich, in den Proben, aber der auch das ein oder andere Problem hatte, ja, weil es da technisch ja immer irgendwelche Probleme gab. Genau, die läuft jetzt so ein bisschen komisch drunter durch, aber ich meine, am Ende wieder ein großartiger 4. Platz. Ich hätte tatsächlich erwartet, dass Schweden beim Publikum weniger gut ankommt noch. Also es war ja auch schon noch bei Beliebter, das ist jetzt auch, könnt ihr nachlesen, auf ESC Kompakt in dem Vergleich der Votings von Jury und Publikum. Ich bin erstaunt, wie gut sie das tatsächlich also geschafft hat, die Leute da abzuholen. Ja, du und genau, da die Conny. Freue mich natürlich ja auch als Schwedophiler und Mello-Fan. Das Mello hat auch in diesem Jahr ohne Christa Björkmann gezeigt, dass da was geht. Und übrigens für mich auch aus dem Mello der Befund in diesem Jahr. Die internationalen Jurys sind für etwas gut, auch wenn da ganz viele tragische Fans drin sind. Aber die tragischen Fans bilden trotzdem das ab, was später dann auch die Jurys beim ESC abbilden. Und mit Anna Spagge hätte das wahrscheinlich gestern nicht so gut ausgesehen für Schweden. Also insofern kann es schon hilfreich sein, internationale Fans das Gesamtpaket bewerten zu lassen. Das ist mein Learning daraus und ansonsten freue ich mich natürlich für Schweden und würde sagen, Skål, wenn ich was zu trinken hätte, das hole ich mir aber gleich.
Ich sage kurz vielen Dank an Rico und gebe das Wort an Peter.
Ja, also wie gesagt, mein Abend gestern wurde geprägt von Chanel und dazu habe ich schon mehr als genug gesagt. Zu diesem dieser Disqualifikation.
Dem kann ich nur voll und ganz zustimmen.
Aber ich mache da gerne weiter, so ist nicht. Ne? Also zu dieser Disqualifikation von 6 Jurys würde ich sagen, das ist dann am Ende des Tages ja auch nur the tip of the iceberg. Vor allen Dingen, wenn du dir die Länder, ich war da echt geflasht, dass da Polen dabei war zum Beispiel, wenn du die Länder anguckst, da gibt's echt schon so bilaterale Schinschereien. Finde ich aber gut, dass die EBU da, also sie macht nicht viel richtig, aber an der Stelle finde ich, ist das schon mal gut, dass sie da mal ein Statement setzen. Ich denke, ich weiß nicht, wie viel da rauszukriegen ist, aber da sollten wir mal dranbleiben. Also 6 Jurys ist ja schon eine Menge. Ne? Das ist ja schon eine sehr qualifizierte Mehrheit. Und ich habe ja das Gefühl, dass auch noch bei einigen anderen Jurys durchaus Handlungsbedarf gewesen wäre, ohne es beweisen zu können. Na? Ja, und ansonsten, also wie gesagt, ich war gestern Team Chanel. Ich hab dem eigentlich alles andere untergeordnet, sogar meine große Freundin Constructa. Und ich freue mich schon sehr auf das Dinner zu viert mit Chanel, Constructa, Maxi und mir, wo wir dann wirklich in deep, in behind the scenes die Dinge des Lebens. Maxi, wir besprechen mit denen den Sinn des Lebens.
Das, das wird ganz großartig. Ich bin gespannt, was Max zu den Jurys sagt und ob er noch ein Land hervorheben möchte.
Ich glaube, wir müssten einfach den zweiten Platz erwähnen, was Großbritannien war. Weil sonst geht, also wenn das untergegangen wäre und wir nichts über den, wir haben, beziehungsweise du hast es ja auch angeschnitten, hast du gesagt, dass das ja den Drive hatte. Und es war so. Also der ist auf die Bühne gekommen und ich habe, glaube ich, ich habe mich wiederholt, ich habe zu den Leuten bei mir gesagt, also, einfach, oh mein Gott, wie kann man so strahlen, wie kann man so viel Charisma haben und es ist einfach so, man kann das auch nicht kaufen, man kann es auch nicht antrainieren, entweder hat man diesen Spark oder man hat es nicht und bei ihm war es absolut der Fall und ich kurz davor dachte ich mir so, ist es vielleicht echt nur ein Hype? Ist es tatsächlich jetzt in dem Fall der Hype, dass vielleicht die ESC-Fans oder die britischen Fans das auch so hervorheben, weil die auch wie die Spanier endlich mal eine Nummer haben, die sie anfeuern können und wollen. Und nach dem Auftritt dachte ich mir, okay, kann schon was bei rumkommen. Und auch, als es dann, es war, ich glaube, ich hoffe, niemanden einen Schock, als es dann so viel Jurypunkte bekommen hat. Das Lustigste daran fand ich übrigens, als Frankreich und Belgien 12 Punkte an UK verteilt haben und die UK-Leute das nicht gecheckt haben, weil es auf Französisch war, aber die trotzdem eingeblendet wurden. Es war ganz cool, wenn es dann die Douzepoint an Royal Mini gab und dann sah man einfach nur die UK-Leute, wie sie in die Kamera ganz erwartungsvoll geguckt haben, ohne sich zu freuen. Das war schon süß.
Ja, danke euch. Ich habe noch ein letztes Thema auf dem Zettel, aber ich würde es, glaube ich, fast schieben, weil ich mich jetzt gerade wieder so schön beruhigt habe und es vielleicht dann doch ein bisschen nischig ist, auch wenn ich eigentlich gestern angekündigt habe, dass wir heute darüber reden, nämlich über dieses ganze Thema EBU und wie die dann doch wieder gestern sozusagen eine halbe Stunde vor der Show plötzlich auf die vor allem Fanmedien zugekommen sind und versucht haben, die noch auf die letzte Sekunde zu gängeln, beziehungsweise ihnen sozusagen auch den Start in die Show zu vermiesen, weil plötzlich Dinge, die 2 Wochen lang gingen, beziehungsweise die seit Jahren gehen, jetzt angeblich verboten sind, obwohl die Mail dann so oder die Regel so kryptisch ist, dass man überhaupt nicht versteht, was damit gemeint ist. Jetzt habe ich fast schon zu viel damit gesagt, aber ich glaube, es ist jetzt gar nicht so richtig heute im Stream, sondern wir reden mal so ein bisschen.
Ja, das machen wir separat.
Ausführlich wann an, genau, auch weil wir jetzt ja fast bei 2 Stunden sind, würde ich das eher verschieben und wir gucken mal, ja, wann wir das nochmal unterbringen, weil das Thema bleibt natürlich weiterhin interessant, weil es, glaube ich, auch einfach wichtig ist, dass wir jetzt möglichst bald da auch ein bisschen Klarheit reinkriegen, weil ja bis zuletzt nicht klar war, wie Fanmedien in diesem Jahr überhaupt agieren können, zugelassen werden und was erlaubt ist. Und das muss, glaube ich, relativ bald geklärt werden, damit es nicht dann wieder am Freitag vor Probenbeginn irgendwie klar ist, beziehungsweise sich Dinge während der ESC-Woche ändern. Genau, aber das würde ich sagen, schieben wir einfach, haben wir jetzt auch einen kleinen Cliffhanger für die, die es interessiert, schieben wir, glaube ich, jetzt mal in die nächste Sendung. Ich will euch aber trotzdem noch die Möglichkeit geben, falls ihr wollt. Also zum einen, ich habe den Eindruck, es sind viele neue dabei. Deshalb, wenn ihr uns zum ersten Mal seht und es euch gefallen hat, dann abonniert doch gerne diesen Kanal, da freuen wir uns. Und schaut auch regelmäßig auf ESC Kompakt vorbei, denn wir schaffen es gar nicht in den Sendungen hier alles zu besprechen, worüber wir auf dem Blog berichten. Und ihr findet uns natürlich auch auf allen möglichen Social-Media-Kanälen, außer auf TikTok, weil Peter da immer noch nicht losgelegt hat. Aber demnächst, wer demnächst Peter zu Chanel tanzend auf TikTok sehen möchte, der muss auch da dann nach ESC Kompakt suchen, aber es dauert vielleicht noch. Daniel, vielen Dank für die Unterstützung. Und wir halten natürlich unsere Versprechen. Insofern, ob es jetzt bei der nächsten Sendung schon ist, kann ich nicht versprechen, aber demnächst dann auch mit noch viel besserer Tonqualität unsere ESC-Kompakt-Lives und unsere Podcasts. Genau, hat jemand von euch noch wichtige letzte Worte, die er
sich muss?
Das war eindeutig. Du
Spar. Ich habe ja schon gefordert, dass wir noch einmal ganz kurz über die Show generell sprechen. Also letzte Worte noch dazu. Ich fand das unterhaltsam. Ich hätte mir jetzt durchaus vielleicht noch 2, 3 andere, andere Künstler als Pausenacts vorstellen können, aber also es war jetzt an der Stelle spektakulär, dass die Sonne am Ende dann auch nur minimal funktioniert hat. Ironie der Geschichte, das wird hängen bleiben. Die ModeratorInnen haben mich nachher alle abgeholt. Wir hoffen natürlich, dass es Laura Pausini jetzt wieder besser geht. Die war ja gestern zeitweise weg, weil sie tatsächlich zu niedrigen Blutdruck hatte. Das war schon am Freitag, zeichnete sich das ab, weswegen sie ja zeitweise bei den Proben nicht mit dabei war und deshalb da rausgenommen worden ist. Aber insgesamt, also ich war jetzt ja nicht vor Ort und weiß nicht, wie da die Organisation ist, da hätte ich mich, wie es mir eigen ist, dann wahrscheinlich sehr schnell wieder echauffiert darüber, was alles nicht funktioniert und italienisch ist. So am Bildschirm kamen viele Sachen gut rüber. Manche Ideen waren jetzt nicht spektakulär. Wir haben schon über die Drohne Leo gesprochen an der Stelle, aber insgesamt ist natürlich Alessandro Cattelan da eine Entdeckung, wo wir uns auch freuen, denke ich, wenn wir den in San Remo oder sonst wo wiedersehen. Und ich fand tatsächlich, auch am Ende haben sie gar nicht so viel überzogen. Ich glaube, der ESC war schneller durch als ein San Remo-Abend. Also insofern alles richtig gemacht und da tatsächlich positiv überrascht.
Peter?
Also ich habe nur 2 Sätze und beziehe mich auf einen Kommentar von Jack, der sagt, mein Wunsch an euch, werdet bitte etwas kritischer und hinterfragt noch mehr. Dazu kann ich sagen, das tun wir ja eigentlich. Also ich zumindest, und das gilt auch für die geschätzten Bloggerfreunde, wir versuchen immer authentisch zu sagen, was wir denken. Aber auf der anderen Seite, lieber Deck, steht natürlich, wir lieben den ESC und wir lieben dieses großartige Hobby und wir lieben Chanel. Also ich vor allen Dingen, aber ich nicht allein. Und da ist natürlich, also ich denke immer, dass man soll man halt mit einem halb vollen Glas mindestens und mit viel Euphorie rangehen. Aber ich finde dennoch deinen Hinweis sehr wichtig. Also wir sollten echt nochmal da, wo es notwendig ist, den Finger in die Wunde legen. Das bezieht sich ja auf Themen, die wir heute schon touchiert haben. Also wieso ist der NDR echt eine Beamtenapparatschick-Nummer? Und wieso verfolgt die EBU eine Agenda, die weder dem NDR, also sag mal, weder den nationalen Delegationen irgendwas nutzt, noch der Sache, also dem ESC als solches, und am Ende des Tages auch echt viel Bad Feeling schafft. Bei den Leuten wie wir, aber da gilt ja, das gilt ja für alle, ESC United, ViviBlogs, die sich echt reinhängen, ihre Freizeit, viel privates Geld in den ESC stecken und denen dann noch zu sagen, fuck you, na, das ist ungehörig. Na? Und ich hoffe, dass es uns gelingt. Also wir müssen da jetzt echt morgen mit anfangen, Herrn Österdahl da mal klar zu machen, was eigentlich da sein, ich weiß gar nicht, was der für eine offizielle Funktion hat, also diesem Dave Dingenskirchen, klar zu machen, dass das nicht produktiv ist. Ja? Und die EBU hat sich, ich finde, in diesem Jahr echt an vielen Stellen blamiert, aber es lohnt natürlich auch nicht, darauf einzuprügeln, sondern du musst natürlich gleichzeitig mit so einer perspektivischen Attitude versuchen, die wieder auf den Pfad der Tugend zu kriegen. Und das wird auch eine große Aufgabe werden für die nächsten Wochen und Monate. Und da würde ich wiederum sagen, dass bei aller Kritik an der deutschen Delegation, das kriegen wir, also Leute, wenn ihr hier zuhört, von Alex bis Herrn Gerling, bis Andreas Gerling, das kriegen wir nur mit eurer Unterstützung hin. Ja? Also wir müssen wirklich den ESC den Fans zurückgeben.
Nein, also ich will das, Entschuldigung, wenn ich da nochmal kurz reingehe, es geht nicht nur darum, den Fans das zurückzugeben, denn in Deutschland ist die Fandichte, also jetzt die Hardcore-Fandichte in größer Bezug zum Land, natürlich sehr gering. Dazu aber trotzdem mal auch ein Hinweis, liebe deutsche Delegation, ja, ihr seid nicht so lange in Turin gewesen, aber offenbar habt ihr es ja nicht geschafft, dass es einen offiziellen Treffpunkt auch geben konnte, wo die Fans Malik treffen konnten, was andere Länder jedes Jahr als festen Tagesordnungspunkt haben, was übrigens auch ein Brückenbauen zu den Fenstern ist, die diesen Wettbewerb das ganze Jahr über feiern. Wahrscheinlich ein super enges Zeitprogramm, ja, alles klar, aber dann muss man einfach einen Tag früher anreisen. Also daran kann es nicht scheitern bei dem Geld, was beim NDR ansonsten versenkt wird. Das aber nochmal zum Punkt, es geht nicht nur um das den Fans zurückzugeben, die Fans werden ja auch mit dabei sein, aber es gibt so viele Menschen in Deutschland, die dem Wettbewerb wohlwollend gegenüberstehen, die keine Hardcore-Fans sind, die sich, und wir vier und jeder, alle, die jetzt hier noch von den 400, die hier im Call mit sind, haben Leute in ihrem Kollegen-, Freundes-, Bekannten-, Familienkreis, wo sie angesprochen werden, weil sie wissen, dass ihr so bekloppt seid, genau wie wir, dass wir uns damit beschäftigen, fragen, wer sind die Fans, wer sind die Favoriten, erklärt uns doch mal, warum ist das denn so? Es gibt eine grundsätzliches Interesse dafür an diesem Wettbewerb. Und es gibt auch den Wunsch von vielen Leuten, dass dieser Wettbewerb, wie er es gestern gezeigt hat, ein völkerverbindendes Element sein kann. Und es ist so schade zu sehen, wie der NDR das eben mit dieser Inkompetenz zugrunde richtet, über viele Jahre schon. Und ja, das ist schwer, da was zu machen, aber man muss dann einfach auch zuhören wollen. Und da geht es jetzt nicht nur um eine Handvoll Fans oder ein paar hundert oder 2.000, 3.000 in Deutschland, sondern geht es eben auch um nicht nur 7 Millionen Zuschauer, sondern vielleicht dann nächstes Jahr um 8 und perspektivisch um 10 Millionen, selbst wenn dann der deutsche Beitrag am Ende im letzten Drittel landet. Aber das muss man dann halt auch wenigstens wollen.
Vollkommen richtig, genau, wir haben es ja vorhin auch schon touchiert. Ich würde sagen, wir machen mal beim nächsten Mal den Anfang, gehen mit gutem Beispiel voran, weil was wir jetzt ja ehrlicherweise auch nicht gemacht haben, ist zum Beispiel einfach mal den Termin für unser ESC-Kompakt-Treffen rüber zu schicken und zu sagen, schick doch da mal, lieg mal vorbei, beziehungsweise das vielleicht so zu planen, dass es auch wahrscheinlich ist und nicht direkt während der Generalprobe. Das können wir uns ja auch mal ins Stammbuch schreiben, dann für nächstes Jahr. Und Finn, wir denken nochmal darüber nach. Genau, und dann laden wir einfach mal League zum ESC-Kompakttreffen ein und dann ist das sozusagen gleichzeitig das deutsche Fantreffen. So machen wir das doch einfach. Max, hast du noch was zu ergänzen?
Das passt jetzt überhaupt nicht mehr rein. Ich fand nur, weil es 10.000 Themen weit weg ist. Aber ich finde, dass die Moderatoren in diesem Jahr sehr viel wettgemacht haben einfach. Was vielleicht an der Kameraführung oder an was anderem gescheitert ist oder die schwarze Sonne, haben die einfach durch Sympathie echt wieder reingeholt. Ich bin halt ein Laura Pausini-Fan schon seit Ewigkeiten und fand super, wie sie es gemacht hat. Ich fand auch die Pausenacts richtig geil und ja, genau, weil vor allem letztes Jahr habe ich den Beitrag über die Moderatoren in Rotterdam geschrieben und die waren, finde ich, jetzt nicht so sympathisch, teilweise sogar ziemlich kalt und dann war es einfach eine nette Entwicklung.
Aber sag mal, dass Laura Pausini, weil ich den Post-Train verfolgt habe wegen ihrem Blutdruck, die macht immer auf Italienisch und Spanisch postet. Die hat die so einen engen Draht da zu Spanien oder wie?
Ja, sie hat wie Rafaela Carrà hat sie ihre Lieder auch eine Zeit auf Spanisch und Italienisch rausgebracht und die hat schon in den Mid-90ern hat die so einen Smash-Hit gehabt und seitdem ist sie halt in Spanien unfassbar beliebt und ist auch The Voice Coach und ist immer wieder, also sie ist eine feste Größe in Spanien.
Deswegen hat sie auch. Smash-Hit?
Sag mal, weißt du, wie heißt? Se fue auf Spanisch. Ich werde nicht singen, so viel bezahlt mich Benny nicht, aber
schon gefunden. Irgendwie,
aber ich weiß nicht, wie der auf Italienisch hieß.
Also Italienisch non che, glaube ich.
Ja, genau. Das war so ihr Breakthrough-Dings. Und dann hat sie ja noch Chanel so toll gelobt, als sie ihre Zuschauerpunkte bekommen.
Und zwar mit Recht. Natürlich mit Recht. Irgendwann bringen wir Benny auch noch dazu, in den Chanel-Fanclub einzutreten und nächstes Jahr mit uns nach Benidorm zu fahren.
Ja, ich habe dazu total gern gefeiert, sowohl in der Halle als auch im Eurofans Club. Insofern alles vollkommen in Ordnung für mich.
Ach, Benni, ganz kurz, das muss jetzt auch noch zum Abschluss sagen. Du warst ja als Einzige von uns, der vor Ort war. Es gab ja dann in der letzten Woche dann ja den Eurofans Club und dann gab es ja die 10 anderen Euroclubs. Kannst du noch mal kurz eine Einschätzung von deiner Perspektive dazu geben?
Ja, genau. Also, wie oft hast du auf Birte Kehr getanzt?
Ich glaube, habe ich da mal eigentlich ein Video geschickt?
Ja,
möglicherweise hast du
ja genau. Eins hast du geschickt und danach war ich auch gleich wieder und ich spüre das Adrenalin.
Ja, also das war auch tatsächlich das einzige Mal, dass der Song lief. Aber also ich hatte viel Spaß an den 5 Abenden im Eurofans Club. Also ich war ja tatsächlich Montag bis Freitag durchgängig da. Nur Samstag habe ich dann ausgesetzt, als ich halt für euch alle arbeiten musste, für euch Kommentatoren und LeserInnen. So ist es halt, hartes Los. Genau, und also es hat wirklich viel Spaß gemacht. Du weißt es ja am besten, du Spoiler, letztes Jahr in Rotterdam gab es dann ja gar nichts und da gab es noch Sperrstunde und so weiter. Und leider war auch die erste Woche in Turin noch relativ ruhig, sag ich mal, was das angeht. Vielleicht auch ganz gut, weil ich habe gemerkt, also ob ich das 2 Wochen durchhalten würde wie früher jeden Abend, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht mehr. Über Corona ist man ja auch älter geworden. Aber diese letzte Woche, also es hat wieder super viel Spaß gemacht. Und es hatte so ein bisschen, also ich habe dieses System nicht ganz verstanden, wer da alles aufgelegt hat. Da bist du ja viel besser drin, weil natürlich habe ich den ein oder anderen ESC-DJ da entdeckt, aber dann waren da auch Leute, die ich jetzt nicht kannte, wo ich nicht genau wusste, ob ich die einfach nicht kenne oder ob die vielleicht doch irgendwie auch von Italien sind sozusagen. Also es gab die ersten beiden Tage so eine Art Playlist, also stand zwar jemand oben, hat aufgelegt, aber es waren dann immer die gleichen Songs in der gleichen Reihenfolge, in der gleichen Version. Ja, und deswegen, also da war mir das Programm nicht so ganz klar, aber das ist dann in den anderen 3 Nächten anders geworden. Und ich meine, wenn das gute Songs sind, dann tanzt man auch an 2 Abenden hintereinander dazu.
Benny, du weißt, dass die beste Aftershow-Party war in einer Kneipe in der Düsseldorfer Altstadt, die hieß Knoten. Ja. Und da hat uns nur ein iPod Shuffle. Ja. Das und es gab 5-mal I Can Live Without Music, aber wir hatten den Megaspaß des Jahres.
Ja, und also ich wie gesagt, es war auch irgendwie so bunt gemischt. Das, was ein bisschen blöd war, war unten gab es noch so einen zweiten Dancefloor, der war aber immer so leer, dass da im Prinzip gar nichts war. Und ja, nee, aber wie gesagt, hat Spaß gemacht, es war toll. Ich mochte ein Set oder den Beginn vom Set von DJ Ohrmeister mochte ich sehr, weil der hat tatsächlich am Anfang so ein paar oder ausschließlich 2022er und 2021er, also der Jahrgang, den wir verpasst haben, dazu zu feiern, gespielt. Hinterher aber kamen
so
dann auch.
Da sind so viele tolle Songs dabei letztes
Jahr. Ja, genau. Das war auch richtig cool mal, weil der hat dann auch andere gespielt. Also Chanel hat, egal wer da oben stand, jeder hat Chanel gespielt und jeder hat auch Ronella gespielt. Aber es gibt dann ja manchmal so ein paar Sachen, auf die kommt man jetzt vielleicht nicht ab dem ersten Moment, dass man dazu auch mal tanzen könnte. Und wie gesagt, gerade die Sachen aus dem letzten Jahr, die wir sozusagen verpasst haben, das war eigentlich echt ganz gut. Und genau, also hat natürlich hinterher auch wieder irgendwelche Vorentscheidungssachen, die ich gar nicht kannte, gespielt. Aber also er ist so sehr so vom Schema mal abgewichen. Das fand ich echt ganz cool. Das war, glaube ich, will ich nicht falsch sagen, Donnerstag oder Freitag dann.
Aber worauf ich hinaus wollte noch, also es gab ja 10 offizielle Euroclubs, ja. Und das soll jetzt nicht sagen, habt ihr da irgendwann mal zu irgendeinem von diesen Sachen hingeschaut oder irgendwas davon gehört?
Nein, ich habe auch niemanden gehört, der da war, und ich habe auch niemanden gehört, dass da irgendwas mit Bezug zu ESC gewesen wäre, außer dass sie Euroclub waren.
Also alles so wie befürchtet.
Genau, es hat sich dann noch irgendwann so ein zweiter Club, mehr oder weniger inoffiziell sozusagen, auch gegründet. So eine Alternative für Leute, die für den Eurofans Club halt keine Tickets mehr bekommen hatten. Aber ja. Genau, also ich hatte da sehr viel Spaß und jetzt muss ich mich erholen. Ja, Loco Loco kam halt auch 2-3 Mal, also dazu mal Loco, so richtig. Loco. Ja, super. Max, da hättest du auch deinen Spaß gehabt.
Ja, natürlich, ich weiß auch immer.
Also abgesehen von Jette Kehr kann man Loco Loco auch gar nicht oft genug spielen. Und an dieser Stelle, liebe Virginia, lieber Rudolf, herzliche Grüße aus Hamburg.
In diesem Sinne, die Abmoderation habe ich ja eigentlich schon. Duspor, sorry.
Ja, nee, eine Sache noch. Also es gab noch eine Frage, die ich vorhin eingeblendet habe. Genau, Second Chance Contest. Den will in diesem Jahr Manu übernehmen. Mit dem müssen wir da nochmal, glaube ich, jetzt in die Bütt gehen, ob und wie das passiert. Aber sind wir natürlich ASAP dann dran und dann wird auch entschieden, welche Lieder in welchen Versionen zugelassen sind oder nicht. Das gibt ja dann immer die entsprechenden Diskussionen hier, aber es wird auch in diesem Sommer wieder oder über diesen Sommer ein Second Chance Contest gehen, der uns später, also wahrscheinlich, also idealerweise schaffen wir das Finale vor dem Festival in Cagnes zu machen. Also das sollten wir hinkriegen und das ist ja dann auch schon wieder, ich gucke mal so auf die Uhr, in 7 Monaten. Ne? Also nutzen wir die Zeit, machen wir das Beste draußen bleiben dran.
Ja, genau. Und als allerletztes noch, weil Udius gerade fragt, wann kommen die Ergebnisse des Tippspiels? Ich habe vorhin ja schon gesagt, Berenike ist noch gar nicht wieder angekommen, weil die nämlich heute nach Mailand gefahren sind und von da aus jetzt dann gleich mit dem Nachtzug nach Deutschland wieder fahren. Insofern, Berenike macht das bestimmt so schnell wie möglich. Ich gehe mal davon aus, dass es morgen oder übermorgen dann kommt. Stay tuned, sage ich mal. In diesem Sinne, wie gesagt, schön, dass ihr reingeschaut habt. Vielen Dank für die ganzen tollen Kommentare und auch für die Unterstützung, die ihr uns habt zukommen lassen. Und wir freuen uns, wenn ihr diesen Kanal abonniert und uns auf allen Social-Media-Kanälen abonniert und den Blog sowieso regelmäßig lest. Vielen Dank, ihr drei, dass ihr dabei wart. Schön war es mal wieder und wir sehen uns dann ganz bald wieder. In diesem Sinne einen schönen Abend. Ciao, ciao.